Ey Tobi, ich weiß, uns fehlt noch was fürs Intro, aber mal was anderes. Du hast doch neulich einen Screenshot rumgeschickt. Wir haben doch jetzt mittlerweile 5 Steady-Unterstützer, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Wer sind denn die?
Ja, genau, das sind 5 mittlerweile. Der Christian, der Gunnar, der Alex, der André und der Mike. Sehr cool auf jeden Fall. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Bis später dann.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Tobi.
Und ich bin Markus. Hallihallo.
Hallo.
Und das war's auch schon. Und ihr habt das vor kurzem schon mal gesagt, wenn wir beide alleine unterwegs sind, dann geht's meistens um den Amiga. Beim letzten Mal haben wir über Cannon Fodder gesprochen. Dieses Mal sprechen wir in alter Tradition wieder über eine Amiga-Zeitschrift. Das ist eine klassische Amiga-Sprechstunde, nämlich über die Amiga Games, über die Ausgabe 693. Spoiler-Alarm, wir werden alles verraten, was in dieser Ausgabe vorkommt. Naja, vielleicht nicht alles, vielleicht überblättern wir das eine oder andere, was wir nicht kennen. Wo wir gerade bei Blättern sind, wer mitblättern möchte, geht auf kultmax.com. Da haben wir nämlich dieses wunderschöne Exemplar her, haben wir runtergeladen, das könnt ihr auch machen. Dann blättert ihr einfach mit, wir sagen zwischendurch, auf welcher Seite wir sind. Aber Tobi, die Ausgabe 693, das ist für dich eine ganz besondere Ausgabe.
Ja, das stimmt. Das war nämlich meine allererste eigens gekaufte Amiga Games. Kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Entsprechend oft habe ich mir die auch angeguckt und durchgeblättert. Bin ich mal gespannt, was ich da heute alles so wiedersehe nach all der langen Zeit.
Das ist ja quasi dann wie so eine Tagebuchfolge von dir, ne?
Also ja, so ein bisschen.
Erinnerungen, also, die hochgeholt werden?
Ja, also ich sehe ja auch schon das erste direkt auf dem Cover. Können wir mal so ein bisschen beschreiben. Wir haben hier einen, muss es fast popelgrün nennen, also sehr, sehr grün gehalten, das Cover. Und es geht hier in der Ausgabe unter anderem um Dune 2, Spice und Wüste. Es geht um A-Train, Schienen und Züge. Und es geht um den Eishockey-Manager, Business und Bully. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in dieser Ausgabe war ein Poster mit dabei. Und zwar von Desert Strike. Da ist dieser Apache-Hubschrauber vor so einem Flammeninferno zu sehen. Und tatsächlich das, weil du gerade von Tagebuch gesprochen hast, hing in meinem Zimmer. Also da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Kann ich mich auch dran erinnern. Ich glaube, bei mir hing das Poster auch im Zimmer. Das eigentliche Cover zeigt aber ein Cover-Artwork eines Spiels, nämlich Goal, das ultimative Fußballspiel.
Oh ja, da haben wir ja auch so eine kleine Geschichte zu, haben wir in unserer Fußballfolge schon mal drüber gesprochen.
Wer da reinhören möchte, bitte tut euch keinen Zwang an.
Ist ja auch EM dieses Jahr und so, passt ja vielleicht ganz gut.
Das passt auf jeden Fall. Das haben wir auch zur letzten EM aufgenommen, beziehungsweise die, die ausgefallen ist, die ein Jahr später gewesen ist.
Das stimmt. Und vielleicht sollten wir auch dieses Jahr mal wieder über Fußball sprechen.
Ja, könnten wir sehr gerne machen. Vielleicht sprechen wir einfach über Goal.
Möglicherweise.
Dann holen wir uns den Dino ran.
Dino Dini?
Dann haben wir hier noch die Coverdisc. Regelmäßige Hörer wissen ja, auf der Amiga Games gab es damals eine Coverdisc. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch ziemlich besonders. Also da gab es eine 3,5 Zoll Diskette drauf mit einer spielbaren Demo. Und hier wird beworben ein Spiel, das wir haben wir schon ein paar Mal erwähnt.
In ja, du den vor allem, ne?
Amiga Gameses. Ich habe immer erwähnt, wie cool ich den Namen des Spiels finde. Nämlich The Ancient Art of War in the Skies.
Ja, ist wirklich sehr, sehr schön.
Super cooler Name. Also wenn ich eine Band hätte, dann würde ich die vielleicht so nennen.
Mach doch eine Band.
Ja, ich mach eine Band.
Ich mach mal weiter und blätter mal um.
Was wir aber noch ganz kurz erwähnen könnten, ist nämlich der Preis. Wir sind immer noch bei 7 Mark. Und oben sind wie immer die Preise aus anderen Währungen. Belgische Franc zum Beispiel 145. In Frankreich, französische Franc nur 25. So zum Vergleich. Ist immer wieder ganz schön, die alten Währungen zu sehen.
Na gut, jetzt blätter ich aber um.
Ja, bitte.
Und zwar kommen wir hier direkt auf die erste Seite. Dann haben wir Werbung. Hier werden drei Spiele von Microprose beworben. Und zwar haben wir hier Harrier Jump Jet, Gunship 2000 und Flying Fortress. Ja, ganz nett aufgemacht, brauchen wir aber, glaube ich, nicht weiter darüber sprechen. Daneben haben wir das Infotorial, also das Editorial, in dem uns niemand Geringeres begrüßt als natürlich unser Hans Ippisch, der leitende Chefredakteur der Ausgabe. Der holt uns so ein bisschen ab. Brauchen wir jetzt auch nicht viel näher drauf eingehen, glaube ich.
Nein, geh mal weiter.
Ganz kurz vielleicht nur, weil ich das Bild von Hans gerade sehe, ein sehr schönes Bild. Schöne Grüße auch an der Stelle. Das ist ja im Prinzip das Bild von Hans, was ich zum allerersten Mal überhaupt gesehen habe. Und wie ich eben schon eingangs sagte, ich habe mir das Magazin wirklich oft angeguckt. Ich habe es oft durchgeblättert und in den weiteren Folgen ist mir Hans ja auch immer wieder begegnet. Der war also schon irgendwie Teil meiner, ja, ich will nicht sagen Teil meines Lebens, aber er war einfach irgendwie da. Man kannte den Namen. Man hat ja damals, glaube ich, auch so Dinge, die man gelesen hat, ganz anders aufgesaugt. Man hatte einfach noch nicht so eine riesige Informationsflut. Auf jeden Fall, den habe ich mir gemerkt. Und ich fand's sehr cool, den Hans dann wirklich vor einigen Jahren, als wir ihn das erste Mal im Podcast hatten, wirklich zu sprechen. Also jemanden, den ich aus meiner Kindheit beziehungsweise aus meiner Jugend so aus einer Zeitschrift kannte, dann plötzlich irgendwie nicht vor mir, aber naja, zumindest eine Leitung zu haben, um mit ihm zu sprechen. Das war schon irgendwie ein besonderes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, aber jetzt genug der warmen Worte.
Genau, jetzt werden wir wieder ein bisschen kühler. Jetzt kommen wir nämlich zur Coverdisc.
Ja, da ist es ja, dein Bandtitel.
Ja, The Ancient Art of War in the Skies. Großartig. Ich habe das allerdings nie gespielt und insofern können wir da von mir aus auch gerne drüber hinweg gucken. Also die Coverdisc, muss man ja auch sagen, ich habe die ja meistens als Leerdiskette benutzt. Ne?
Ja, das ging mir nicht anders.
Die Demo hat selten das Laufwerk von innen gesehen.
Ja, The Ancient Art of War in the Sky ist ein Erste Weltkriegsstrategie- und Actionspiel. Auf der nächsten Seite, beziehungsweise hier immer noch auf dieser Doppelseite, gibt es das erste Verzeichnis von Computerspielhändlern.
Mail-Order?
Ja, genau, so Mail-Order, die wir uns mal gerne anschauen. Das ist immer ganz interessant, da so die damaligen Preise zu vergleichen. Und traditionell picken wir uns ein Spiel raus, was uns dann die Folge über begleitet und wo wir bei jedem Mail-Order-Anzeige raussuchen und dann mal vergleichen und schauen, wer ist denn der günstigste Verkäufer. Was nehmen wir denn heute?
Ich wäre sehr dafür, dass wir den Covertitel nehmen, also einen Covertitel. Das große Spiel ist ja jetzt auch vor kurzem der zweite Film von gestartet. Also wäre ich dafür, Dune 2 zu nehmen.
Ja.
Kostet hier 74,90 Mark.
Okay, 74,90. Gut, merken wir uns. Und zwar gibt's das bei Computer Software Schneider aus
1000 Berlin 19.
Ja, Carola und Michael Schneider. Gut, das merken wir uns und blättern mal weiter. Und da haben wir das Inhaltsverzeichnis, das überspringen wir eigentlich immer. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern.
Genau.
Und landen hier im Special-Bereich. Und da geht's um die ECTS, also die Entertainment-Messe für Amiga-Freaks, wie hier steht. Ein mehrseitiger Artikel von Hans Ippisch geschrieben, denn da fand wohl im April diesen Jahres in London diese Veranstaltung statt und da waren ziemlich namhafte Unternehmen am Start, ne?
Da waren auf jeden Fall ein paar namhafte Unternehmen am Start und da war auch vor allen Dingen ein sehr namhafter Mensch am Start. Da oben auf der zweiten Seite des Artikels, da sehen wir nämlich ein Bild von Mr. Tetris himself, Alexei Paschitnov.
Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Folge, in der wir uns über den Tetris-Film unterhalten haben.
Genau. Und daneben finde ich sehr cool DSA 2 Sternenschweif. Dass er nie auf Amiga erschienen ist.
Soll Attics neuer Rollenspielhit werden, steht hier auch, nur.
Wurde es ja auch, aber nicht mehr auf Amiga, sondern auf dem PC.
Ja, und so reihen sich hier die großen Namen aneinander. Asken haben wir hier, Attic, Core Design, all die waren hier wohl irgendwie am Start. Es geht weiter mit Cyber Dreams, die ich ehrlicherweise nicht kenne.
Ich auch nicht.
Domark Software kennt man, Empire Software, Gremlin Graphics, Konami, Chrysalis, Microprose. Ja, da wäre ich auch schon ganz gern gewesen, so im Rückblick.
Ja, definitiv. Und hier auf den Bildern sehen wir auch noch Ocean, die mit Jurassic Park da gewesen sind, zum Beispiel. Und was ich auf der Seite noch ganz spannend finde, Empire Software. Vielleicht erinnerst du dich noch an unseren guten gemeinsamen Kumpel Hank. Und Hank und ich, also wir beide ja auch, Tobi, aber Hank und ich sind auch dereinst zusammen auf die Cebit gegangen.
Ja.
Und in einem Jahr, weil wir gedacht haben, wir wollen nicht mehr so als dämliche Kiddies durchgehen.
Ja, ja, okay, ich erinnere mich. Ich ahne etwas, ja.
Haben wir uns Sakkos über unsere Pullis angezogen und haben auf Hanks Amiga-Drucker, glaube ich, sogar noch, Namensschildchen gebastelt, ja. Und wir haben unsere Firma Empire Software genannt.
Ja, ja, ich hab's noch vor Augen, tatsächlich, ja.
Ja.
Also ich hatte keins, aber ich hab's natürlich gesehen. Ja, bestimmt hat man euch für ernstzunehmende Geschäftsleute gehalten.
Witzigerweise waren wir an irgendeinem Stand und mein Department war Grafik.
Ja.
Und die Frau hinterm Stand hat dann so geguckt und hat dann gesagt, ach, Sie sind Grafiker? Ja, dann ist das ja für Sie interessant. Und dann hat die mir halt eine Zeitung gegeben, ohne dass ich nach irgendwas gefragt habe.
Ja, ja.
Das war schon ganz geil. Also ich meine, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal in Folgen von uns gehabt, wo Leute, die 16, 17, 18 waren, wirklich in solchen Firmen gearbeitet haben, programmiert haben und Spiele gemacht haben.
Mhm. Ah, die hatten wahrscheinlich schönere Sakkos. Oder hässlichere Pullover.
So, also möchte ich mich ein bisschen verteidigen jetzt hier. Henk, Grüße gehen raus, ne? Wir waren schon geil mit Empire Software damals.
Na gut, bestimmt wart ihr das.
Wären wir auf jeden Fall.
Aber geile Veranstaltung auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht natürlich ein Event voller Legenden.
Mhm.
Also was die Typen, die da rumlaufen, angeht und was die Aussteller angeht. Hier liest man ja auch so Namen. Holger Flüttmann wird hier genannt, Guido Henkel. Sicherlich noch ganz viele andere, wenn man jetzt noch mal ein bisschen genauer lesen würde. Wäre ich tatsächlich gern dabei gewesen.
Ja, klar, wer nicht. Und wenn wir da auf die nächste Seite gucken, da sind ja noch mehr Namen. Ne? Da ist ja auch noch Psygnosis zu sehen, Renegade, Software 2000, Team 17, Ocean habe ich gerade schon genannt, Virgin ist dabei. Also das sind wirklich große Namen mit ein paar großen Spielen. Wir sehen hier Cannon Fodder, haben wir vor kurzem erst eine Folge zugemacht. Darüber sehen wir, ich glaube...
Apocalypse ist das.
Das ist Apocalypse?
Mhm.
Sicher?
Ja, da steht's. Apocalypse wird ein Spiel im typischen Shooter-Stil sein.
Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe nämlich gedacht, das ist ein Choplifter.
Mhm.
Weil es gab nämlich auf dem Super Nintendo gab es ein, ich glaube Choplifter 3 war das, hieß das dann?
Ja.
Das sah natürlich viel geiler aus als die Choplifter, die ich vom Master System kannte.
Ich kenne Choplifter nur vom C64, ehrlich gesagt. Aber gut, kennst du ein Hubschrauberspiel, kennst du alle.
Genau, kennst du alle. Aber wir haben ja auch noch zwei Versandä
ist lateinisch, wäre Versandä.
Versandä.
Ja, mit AE.
Ich versandä hier ja gleich. Badum, psch.
Genau, da haben wir zum einen FDS-Software, wofür immer das auch steht. Gibt's dort Dune, frage ich mich.
Ich frage mich Ähnliches und ich sehe nur Dune 1. Dune 1.
Ja, manchmal gibt's es nochmal so hervorgehoben, ist ja ein neues Spiel, aber nee, tatsächlich hat der es noch nicht am Start.
Der hat es noch nicht am Start.
Okay,
dann. Ja, traurig, dann FDS, du bist raus.
Gucken wir mal bei Softsail.
Ja, Softsail, die waren immer gut.
Hatten wir auch bei uns in Hannover.
Und da haben wir...
Dune 2, 59,90.
Wow, 75 zu 60, 15
okay.
Euro, oh, fast hätte ich es gesagt, 15 Mark gespart.
Aha. Eigentlich sind es ja eher so Schwankungen von wenigen Euros, aber 15.
Mark. Du hast das ausgesprochen, du musst jetzt einen kurzen trinken.
Nein. Aber 15 Mark sind schon viel.
Auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter, was haben wir denn noch im News-Bereich?
The Sound of Blue Byte. Ja, da gibt's ein bisschen Ankündigungen für eine Song-Collection von Blue Byte scheinbar. Da gibt es einen Artikel über mehr RAM für den A1200. Und da gibt es einen Coupon, den konnte man sich ausschneiden. More Music Neo Beats. Frage 1, was bedeutet Neo? Frage 2, was bedeutet Whale's Voyage? Frage 3, wo hat Neo seinen Firmensitz? Ah, okay, es geht also um Neo, das Softwarestudio. Und ja, da kann man was gewinnen. Ah, den Soundtrack zu Whale's Voyage.
Geil. Wollen wir da nochmal hinschreiben? Vielleicht sitzt da noch irgendwer und hat noch eine CD über.
Kannst du denn alle drei Fragen überhaupt beantworten?
Was bedeutet Neo? Naja, natürlich neu.
Oder steht es für New Entertainment Organization?
Könnte natürlich sowas sein wie New Entertainment Organization, aber ich sag einfach mal, es heißt neu.
Ja, man weiß es nicht. Aber jetzt wird's schwer. Whale's Voyage. Ist es die Walfahrt? Rettet den Wal oder die Reise des Wals?
Ich überlege gerade, ob damals, 93, ob ich diese Frage wirklich zweifelsfrei hätte beantworten können, ohne mir ein Wörterbuch schnappen zu müssen. Heute weiß ich natürlich, dass es die Reise des Wals ist.
Ich glaube, du liegst richtig. Dann kannst du vielleicht doch die letzte Frage beantworten.
Ja.
Wo hat Neo seinen Firmensitz? In Griechenland, in Österreich oder in Dänemark?
Das hätte ich tatsächlich auch so beantworten können. Das ist in Österreich.
Genau, in Hürttemberg.
Bei unseren lieben Nachbarn in Österreich.
In der Dobrischgasse Nummer 10.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen geil, dass die eine Frage, die du beantworten musst, im Prinzip in dem Text, also die Adresse, wo du das hinschicken musst, ist halt in Österreich. Mhm.
Das ist aber auch die einzige Frage, die hier im Text beantwortet wird.
Also die einzige Frage, die mich hier vor Probleme gestellt hätte, wäre tatsächlich Frage 1. Was bedeutet Neo? Klar, neu auf jeden Fall, aber es könnte natürlich auch so eine Abkürzung sein, ne? So wie Mask,
ja,
oder Venom oder so.
Schon.
Was hieß Mask nochmal,
Tob? Mobile Armored Strike Command.
Ja, sehr gut.
Mit K natürlich.
Ja, natürlich mit K, so wie Mortal Kombat.
Ja, weißt du denn auch, was Venom bedeutet?
Das ist gemein. Vicious... Evil, Notorious, Organization
of Mayhem.
Of Mayhem.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ja, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall Vicious. Ja. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und of Mayhem am Ende.
Miles Mayhem. Jetzt haben wir relativ lange über diese doch gar nicht mal so bedeutende Seite gesprochen.
Ja, das stimmt wohl. Lass uns schnell weitergehen. Und bei dem nächsten Mail-Order-Versand bei Soft Dreams, vielleicht auch bei Soft Dreams mit ganz weichem S,
bestimmt.
Gucken, was Dune 2 kostet. Ich habe es gefunden, die deutsche Version 61 Euro.
Okay, Softsale hat bisher immer noch die Nase vorn.
Da könnte man dann aber tatsächlich nochmal gucken, gibt's irgendwie einen Mindestbestellwert, was kostet hier der Versand, mhm, bei dem anderen, weil das sind ja nur diese 2 Euro, von das denen du eben gerade gesprochen
kannst ja
hast.
Noch, kannst du ja nochmal nach der Aufnahme machen und dann kannst du nachreichen.
Dann entscheide ich auch, wo genau ich bestelle.
Genau. In der nächsten Folge kannst du es ja nochmal nachreichen.
Genau.
Interessiert wahrscheinlich die meisten Hörer.
Wahrscheinlich.
Brennend.
Ja, sehr, sehr, sehr richtig.
Gehen wir doch einfach weiter auf die Seite Nummer 16. Wir sind immer noch im Newsbereich. Da haben wir ein paar Artikel. Es geht um Origin und die CD-ROM. Also heiß diskutiertes Thema schon damals, 1993, wenn auch nicht so verbreitet. Es gibt eine Spalte, die da heißt Nachgefragt bei Graft Gold, also so ein kleines Interview mit Steve Turner und Andrew Braybrock von Graft Gold.
Und dann haben wir noch Gerüchte und Facts aus London, also von der Messe, zum Beispiel, dass Sony Psygnosis kauft. Wer das genauer wissen will, der kann unsere Psygnosis-Folge nochmal nachhören. Mhm. Und dann haben wir schon wieder den nächsten Mail-Order-Versand. So, ganz schnell, Dune 2, 61,50. Wird nochmal teurer, aber immer noch im Rahmen.
Absolut, ja. Dann haben wir die nächste Seite, da wird das Testsystem vorgestellt. Also wie wird in dieser Ausgabe getestet, wie funktioniert das so von der Testmechanik, brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter angucken. Und daneben haben wir schon wieder einen Mail-Order. Hier geht's aber mehr um Anwendungssoftware, würde ich sagen, weniger um Spiele, also fast keine Spiele, eher so... Ja, wenn dann so Public-Domain-Kram. Da wird es auf jeden Fall keinen Dune geben.
Nee, da gibt's keinen Dune, zumindest nichts, was ich sehe. Aber ganz spannend, X-Copy. Mhm. Hatte ja jeder auf dem Amiga. Ja, in verschiedensten Versionen, hat damals 75 Mark gekostet.
Wow.
Schon krass.
Ja. Und Leerdisketten gibt's hier unten übrigens auch noch. Oh, 10 ja. Stück für 8,50 Mark.
Ja. Ja, ich weiß nicht, war das... günstig oder teuer? Ich habe keine Ahnung.
Ich hätte jetzt auch gesagt, so 10 Euro für so ein Paket oder ein bisschen günstiger. Ich hätte es noch so einigermaßen auf dem Schirm gehabt, glaube ich.
Oh, und man kann mit Barcheck bezahlen, 6 Mark.
Oh, das ist praktisch, ja. Und es gab den Amiga-Check. Testet Ihren Amiga und erstellt komplette Fehleranalyse für 69 Tacken.
Krass. Ah, der erste Test und das ist gleich ein richtiger Hit. Tobi, das ist eins deiner absoluten Lieblingsspiele.
Das stimmt. Es geht um das Spiel, was wir schon auf dem Cover entdeckt haben. Dune 2, der Hit, der in der Wüste spielt. Und es sieht fantastisch aus. Nicht. Es sieht wirklich grauenvoll aus, wie dieser Artikel aufgemacht ist. Aber hey.
Tut mir leid, Hans, wenn du das hörst. Das war Tobis Idee, das grauenvoll zu nennen. Ich find's ganz toll.
Ich guck nochmal. Ah, doch, das ist von Hans tatsächlich. Aber ich weiß ja nicht, ob Hans auch für Grafik und Layout verantwortlich
ist. Nein, das Layout ist echt schrecklich.
Wahrscheinlich
nicht. Hast recht. Das ist, sieht ganz schlimm aus. Der Hintergrund und die Schrift, also die Schrift des Titels, dieser Farbverlauf.
Sie wollten halt auf Biegen und Brechen irgendeinen sandartigen Hintergrund. Mhm. Hätten sie doch einfach schwarzen Hintergrund genommen und das Originallogo draufgepackt, so wie im Vorspann des Spiels selbst auch, dann hätte es schon gleich ein bisschen cooler ausgesehen.
Und auch die Kästen des Haupttextes, rote Kästen und schwarze Schrift, das ist nicht das beste Lesegefühl hier gerade.
Ja, da gebe ich dir leider recht. Aber gut, hören wir mal auf drauf rumzuhacken. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier sehen. Paar bekannte Dinge. Also es gibt einmal das Arrakis einmal eins, wo so die wichtigsten Dinge des Spiels oder die wichtigsten, ja, Objekte bisschen erklärt werden. Mhm. Eine Betonplatte, eine Gewürzraffinerie, ein Windkraftwerk und so weiter. Wir sehen hier unseren alten glatzköpfigen Freund, diesen Mentat, den man sieht, wenn man die Harkonnen spielt. Und ja, es wird so ein bisschen beschrieben, worum geht's eigentlich, die Story, das Gameplay und so weiter. Und scheinbar hat die Amiga Games hier auf der Messe als einzige eine volle reviewfähige Testversion bekommen, die sie hier für den Test tatsächlich benutzen konnten.
Das war damals natürlich ein unfassbar geiles Spiel.
Ja.
Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Du hattest das mal in einer Drei-Lieblinge-Folge mit dabei. Das ist ein Spiel, was wegweisend war. Wir haben ja neulich auch, als wir über Cannonfodder gesprochen haben, haben wir Dune 2 auch erwähnt, weil es nicht das erste, aber schon die Mutter der modernen Echtzeitstrategiespiele gewesen ist. Das hat aus heutiger Sicht natürlich ein paar ganz krasse Flaws für mich. Also der größte ist, dass du alle Einheiten einzeln anklicken musst. Wer Dune 2 nicht kennt, das ist im Prinzip der Vorgänger von Command & Conquer. Und wer Command & Conquer nicht kennt, der kennt vielleicht StarCraft oder WarCraft. Im Prinzip genau so ein Spiel. Man baut eine Basis auf, man baut Einheiten, man greift den Gegner an, nur auf dem Wüstenplaneten Dune bzw. Arrakis.
Und du hast halt diese Wirtschaftskomponente bzw. musst ja Rohstoffe abbauen, um überhaupt flüssig zu sein, um Sachen bauen zu können.
Genau,
in dem Fall das Gewürz Spice.
Genau, die Spice-Melange.
Ja, ganz tolles Spiel. Also habe ich ganz, ganz positive, warme Erinnerungen dran. Ich glaube, so in dieser Urfassung, wie wir es hier sehen, würde das heute aus den genannten Gründen keinen Spaß mehr machen. Da fehlen einfach zu viele Service-Features, die man heute haben möchte. Es gibt Möglichkeiten, das zu spielen. Also es geht ja mit Dune 2000 schon los, das dann rauskam. Das war schon ganz nett. Also das kann man schon noch ein bisschen komfortabler spielen als das hier. Und es gibt da dieses sehr bemühte Unterfangen, das da heißt OpenRA. Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ein Open-Source-Unterfangen, die unter anderem Dune 2 und Red Alert, das ist der zweite Teil von Command & Conquer, in einer Open-Source-Variante anbieten. Da kann man mal nach googeln auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob man die eigenen Spieldateien von CD braucht.
Die Originalen meinst du?
Also die Originalen oder ob das inzwischen so verjährt und lizenzrechtlich sauber ist, dass man das auch so spielt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber OpenRA kann man sich mal merken. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Das bringt genau diese verbesserten Service-Features mit, die du gerade angesprochen hast.
Ja, für mich wäre mehrere Einheiten anklicken zu können, also das Ziehen eines Rahmens, das wäre für mich das absolut Wichtigste. Es gibt ja auch in diesem Spiel noch keinen Fog of War, ne? Das ist ja wirklich die Urmutter des Ganzen. Und
na, aber du, die Karte musstest du schon erkunden.
Ne? Ja, du musstest die Karte erkunden, aber wenn du einmal die gegnerische Basis gefunden hast,
ach so,
dann hast du die immer gesehen. Ja. Du konntest immer wieder gucken, was der Gegner macht. Also der Nebel des Krieges, den gab's noch nicht.
Okay, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung.
Ja, das ist schon wirklich, wirklich barebone aus heutiger Sicht.
Okay.
Und trotzdem ist es allein wegen der Welt von Dune. Ja, klar, man kann natürlich auch darüber meckern. Die Karten sind dadurch sehr gleichförmig, weil du immer diesen beigen Sand hast, Felsen und diesen rötlichen Sand, wo das Spice ist. Es gibt da nicht viel mehr Variationen in der Grafik, aber trotzdem, die Welt von Dune ist einfach so cool, so besonders, so einmalig, dass das Spiel eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und das hier hat auch ein, in meiner Erinnerung zumindest, ziemlich coolen Soundtrack. Kommt nicht an den Soundtrack, bei weitem nicht an den Soundtrack des in Anführungsstrichen ersten Teils dran von, glaub, Cryo, ne, hießen die?
Auf jeden Fall nicht von Westwood, ja.
Genau, das zweite ist von Westwood. Das ist so, wie wenn du Filmfan bist und dir Citizen Kane anguckst. So, der ist alt und in schwarz-weiß und langsamer erzählt, aber der hat ganz viele Dinge, die Filme danach einfach standardmäßig gemacht haben. Und so ähnlich ist das hier.
Ja, das stimmt. Es wird hier übrigens verglichen mit anderen Spielen seiner Art, wobei ich das nicht so richtig teile. Hier wird verglichen mit History Line, A-Train und Robosport. Also History Line habe ich als, na, obwohl, das kommt vielleicht noch am ehesten ran.
Ja.
Aber A-Train sehe ich hier gar nicht. Also ich bin kein großer A-Train-Kenner, aber ich meine, dass das schon eine sehr klassische Bahnstreckensimulation ist. Sehr komplex, sehr kompliziert.
Da würde ich A-Train eher noch mit SimCity vergleichen,
oder? Ja, ja. Und Robosport habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Nee, das kenne ich auch nicht. Jetzt können wir es das erste Mal sagen.
Kenn ich nicht.
Aber ist ja nur im Vergleichskasten, ist noch alles gut. Genau.
Und wir sind auf Seite 21.
Genau.
Und ist auch egal, weil alle hier eben erwähnten Spiele sind entweder gleich oder schlechter.
Wobei wir natürlich auch zur Ehrenrettung von Hans auch noch sagen können, Dune 2 war halt so ein sehr frühes Spiel seiner Art. Es gab ja noch nichts Vergleichbares. Als später Command & Conquer gekommen ist, da konntest du dann schon sagen, ja, können wir mit Dune vergleichen. Oder als StarCraft oder WarCraft gekommen ist, da konnte man auch sagen, können wir dann halt mit Command & Conquer oder Dune vergleichen.
Ja, oder John Hare hätte gesagt, naja, hätte ich das doch mal mit Megalomania verglichen.
Zum Beispiel.
Das taucht hier witzigerweise gar nicht auf. Obwohl es da vielleicht noch die größeren Parallelen gibt. Zumindest im Vergleich zu A-Train, würde ich sagen. Naja, wie dem auch sei, wir gehen mal weiter auf die nächste Seite.
Da geht's auf jeden Fall noch weiter mit Dune. Da sehen wir noch ein paar schöne Screenshots aus dem Intro. Da sehen wir den Ornithopter von den Atreides. Wir sehen den Wüstenplaneten im Weltraum. Wir sehen den Padisha-Imperator Shaddam der Vierte, glaube ich, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Und wir sehen natürlich den Wertungskasten. Und das Ding hat nur 88%. Was mich ein bisschen wundert. Wobei man natürlich sagen muss, 1993 waren 88% immer noch eine sehr, sehr gute Wertung. Ne?
Ja, das setzt sich hier zusammen aus dem Gameplay, was natürlich 95% bekommen
hat. Das ist eine Wertung.
Grafik 81%.
Ja gut, okay.
Ja gut, Grafik ist ja auch wirklich nicht das Merkmal, auf das es wirklich ankommt. Sound 77%. Ja, es gibt nicht so viel Sound im Spiel. Also im Spiel sowieso nicht. Da gibt es ein paar Soundeffekte, die okay waren in meiner Erinnerung. Mhm. Und die Musik, du hast sie gerade so ein bisschen gelobt. Ich kann mich an den Sound im Titelscreen erinnern. Mhm. Das war aber eher so ein atmosphärisches Flächengewaber.
Dann habe ich es vielleicht auch falsch abgespeichert. Die möchte ich nicht ausschließen.
Das dann aber, glaube ich, noch so ein bisschen rhythmischer wurde. Aber ich habe es jetzt nicht so als herausragend angesehen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, von den 4 Punkten, Motivation kommt nämlich noch hinzu. Das wäre der 4. Auch 95%. Ist Sound auf jeden Fall der schwächste gewesen. Also insofern 88% ist schon okay.
Gerade aus damaliger Sicht.
Ja, ja. Und natürlich nicht zuletzt auch wegen der Sprachausgabe.
Oh ja.
Dune.
Der Kampf um Arrakis. In Ordnung. Jawohl.
Konstruktion fertig.
Vielleicht spielen wir das auch noch mal ganz kurz ein.
Haben wir doch gerade.
Das waren wir gar nicht.
Ja, Dune ist auf jeden Fall das absolute Muss für jeden Spielefreak, der Hit des Jahres. Ja.
Das hat jeder gespielt, den ich kannte. Jeder, der einen Amiga hatte, hatte Dune 2. Jeder fand es gut. Ich habe es durchgespielt.
Also ich habe es als sehr, sehr mellow, sehr entspannt, sehr entschleunigt in Erinnerung. War es ja wahrscheinlich auch. Ich habe auf jeden Fall sehr viele ruhige, gemütliche Abende mit Dune 2 verbracht.
Weichst du meine Aussage gerade aus, dass ich es durchgespielt habe und willst nicht zugeben, dass du es nicht durchgespielt hast? Oder hast du es durchgespielt, Tobi?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Komm jetzt mal Butter bei die Fische.
Ich habe immer die Harkonnen genommen. Die fand
Ach so, du warst einer von denen.
Ja, ja. Doch, die fand ich immer am besten. Also die hatten irgendwie die coolsten Waffen und ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich das durchgespielt habe. Also ich zitiere ja hin und wieder aus meinem Tagebuch, das ist ja genau diese Zeit, 93, 94, da bin ich zwar noch nicht, aber da werde ich noch hinkommen, geht sogar bis ins Jahr 1995 und wenn ich es durchgespielt hätte, fällt es in diesen Zeitraum und dann hätte ich es mit Sicherheit auch in meinen Memoiren erwähnt.
Oh.
Und falls das so sein sollte, werde ich berichten.
Dann bleibt am Drücker, aber wir sind noch nicht ganz durch.
Genau, aber mit dem Artikel sind wir durch, glaube ich.
Ja, 5 Disketten. 5 Disketten, das können wir noch einmal ganz kurz sagen. 5 Disketten.
Okay. So, und dann kommen wir weiter, sind im Bereich Review und kommen zu einem Spiel, über das ich neulich erst nachgedacht habe. Und zwar ist das Walker. Also nur Walker, nicht Sleepwalker oder irgendein anderer Walker. Sondern
oder Texas Ranger.
Auch das, ja. Auch nicht Otto Walker. Ah, egal.
Sky.
Hast du meinen Gag?
Der war so gut, dass ich einfach drüber hinweg...
Wegen Otto Walkes?
Ich hab versucht, das... Ich wollte dir diese Peinlichkeit ersparen und schnell irgendwas anderes sagen, aber naja.
Es geht zumindest um Walker, und zwar das Walker von Psygnosis, beziehungsweise von DMA Design. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das war sehr besonders. Hast du es mal gespielt?
Ja, ich kenne das auch. Ich habe das auch gehabt. Ich habe das auch in meiner Erinnerung oft angeschmissen, weil ich das auch cool fand. Ich bin aber nie weit gekommen. Ich fand das super schwer.
Es war schwer, auf jeden Fall. Es war schön. Das sah sehr cool aus. Hatte auch eine schöne Grafik, einen geilen Sound. Das war mit so digitalisiertem Sound, erinnere ich mich. Und es war sehr brutal. Und es war in einigen Belangen auch ein bisschen ungewöhnlich. Also das geht los beim Setting. Also um es kurz zu erklären, man steuert hier einen Walker, also so einen Mech, auf zwei Beinen, der irgendwie sogar einigermaßen friedfertig aussieht. Das liegt, glaube ich, an den großen Augen. Das
sieht so ein bisschen knubbelig aus.
Fenster darstellen sollen, genau. Und der ist in unterschiedlichen Settings unterwegs. Und ich meine anfangs auch im Ersten Weltkrieg, wenn ich mich recht erinnere.
Sieht alles eher postapokalyptisch aus. Also sehr viel zerstörte Großstädte im Hintergrund.
Ja, aber ich meine...
Also auf den Screenshots jetzt hier.
Genau, ich lese hier nämlich auf dem einen Screenshot auch Los Angeles 2019. Das wäre vor 5 Jahren gewesen. Aber ich meine, im Zweiten Weltkrieg. Wir befinden uns in Berlin des Jahres 1944.
Ah, okay.
Das war nämlich der erste Level, glaube ich. Und das heißt, man hat so ein modernes Kampfgerät, was ja eigentlich erstmal so gar nicht in die Zeit passt und ja, kämpft dort gegen so konventionelle Einheiten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das fand ich schon mal irgendwie besonders. Viel weiter bin ich wahrscheinlich auch nie gekommen. Und dann war weiterhin besonders die Steuerung. Die
ja,
war
das stimmt.
Merkwürdig. Das hat man nämlich mit Maus und Tastatur gespielt. Und zwar hat man mit der einen Hand links und rechts die Pfeiltasten gebraucht, um den Walker
vor
und zurückgehen zu lassen. Mehr konnte er auch nicht. Und mit der Maus hat man ein Fadenkreuz gesteuert, wo der Walker hingeballert hat.
Hatte dadurch so ein bisschen was von First Person, so einem Gallery Shooter, sowas wie POW oder so.
Ja, genau.
Nur, dass du halt an der rechten Seite noch deine Figur hattest, die du noch beschützen musstest dabei, weil die Gegner ja auf dich geschossen haben.
Ach so, das meinst du, ja, den Walker als Figur. Ja,
genau, den Walker als Figur, ja, den musstest du natürlich beschützen.
Genau, besonders war auch noch so ein bisschen... dass man nicht unendlich und die ganze Zeit ballern konnte. Also konnte man schon, Stimmt. Aber die Rohre waren relativ schnell heiß gelaufen.
Ja,
und dann
ja,
musste man die erst abkühlen lassen und konnte dann erst wieder schießen. Und es war halt sehr brutal. Die Soldaten, auf die man hier geschossen hat, die waren sehr klein, so wie es sich für ein Spiel von DMA gehört, so in Lemmingsgröße.
Ich wollte gerade sagen, auf dem einen Screenshot sieht man die Unterseite eines Zeppelins und da springen Soldaten mit Fallschirmen von ab. Und das sieht sehr nach Lemmingen aus.
Ja, ja.
Also außer die Farbe natürlich, aber so von der Größe her sieht das sehr nach Lemmings aus.
Man hat Blut gesehen, ne? Das war schon relativ brutal. Und irgendwie war es ganz cool. Hatte auch einen ganz geilen Soundtrack, eine ganz schöne Titelsequenz.
Ja.
Mit so einem fast gerenderten Walker.
Ja, das war gerendert.
Der gar nicht unbedingt so aussah wie der im Spiel nachher, aber er sah auf jeden Fall cool aus.
Du hast ja gerade auch noch die Gewalt erwähnt, ne? Da sagt hier die Amiga Games auf den Punkt, eine Ballerorgie ohne jegliche Schnörkel für Gore-Fans.
Ja, genau. Ich werde jetzt den Artikel nicht durchlesen, aber ich meine auch mich daran zu erinnern, hatte ich ja gesagt, ich habe die Zeitschrift sehr oft gelesen, dass irgendwo was davon stand, dass das Spiel gegen die Genfer Konvention verstoßen würde, weil hier auf Fallschirmspringer geschossen werden kann. Und laut Genfer Konvention ist es, glaube ich, nicht gestattet, auf sich in der Luft befindliche Fallschirmspringer zu schießen. Irgendwo stand das da, glaube ich.
Ja, okay, ja, das würde passen, weil... Wenn ich das so sehe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern oder ich konnte mich bis eben nicht mehr daran erinnern, dass du auf Fallschirmspringer schießen kannst. Aber jetzt, wo ich das auf dem Screenshot hier sehe, denke ich schon so, ja, ist krass.
Ja.
Ist schon heftig.
Ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken.
Ich habe es ganz cool, aber schwer in Erinnerung.
Ja.
Die Wertung sagt 72% insgesamt. Ja, ist wohl okay. Gameplay 70, Grafik 73, Sound 81. Tobi, du hast den Soundtrack gerade positiv erwähnt. Du hast ja eh das bessere Gedächtnis bei früheren Sachen. Motivation insgesamt 70. Das passt.
Ja, würde ich auch sagen. Langzeitmotivation, perfekte Soundeffekte, gute Steuerung. Im Minus steht hier teils Stecknadel, kopfgroße Gegner, wenig Abwechslung, keine Continue-Funktion.
Ja. Das sind so Sachen, ja. Und wo ich hier gerade diese LKW sehe, kamen die nicht so ins Bild gefahren und haben dann so eine Handbremse quasi und dann sich so quergestellt. Und hier sieht man, dass die quer zur Fahrbahn stehen oder zur Laufrichtung des Walkers. Aber die sind da so reingefahren und dann quasi mit der Handbremse, ne? Oder?
Ja, ja, genau. Und dann sind da Einheiten ausgestiegen. Und so, ja.
Gott, ist das lange her.
Ja, ich guck's mir mal an demnächst.
Ja, mach mal.
Walker.
Vielleicht gucke ich's mir auch mal an.
Gucken wir erstmal auf die nächste Seite. Einfach stierisch geht's nämlich zu. Wieder ein Mail-Order.
Stierisch.
Du suchst das Spiel, ich gucke, warum das stierisch heißt.
Ja, okay, also ich finde nur Dune, aber nicht Dune 2. Nee, haben sie scheinbar nicht.
Ja, ich habe es leider auch nicht rausfinden können. Also es gibt den Stier als Logo oder als Testimonial hier und tierisch, stierisch, ist schon witzig.
ist ein autorisierter Commodore-Fachhändler GTI.
Ja.
Nicht Golf GTI, nicht verwechseln.
Oh, es geht weiter mit Spielen, die wir ganz gut kennen.
Ganz gut ist gut. Also das Super Frog habe ich sehr viel gespielt damals.
Geile Ausgabe. Ja, ja. Super Frog. Ein weiteres Review, das sogar einen Award bekommen hat.
Mhm.
Also den Amiga Games Award.
Ja, klar. Was sagen wir zu Super Frog?
Also ich habe das als ganz gut in Erinnerung. Mhm. Also ich bin ja durchaus Plattformer und Jump'n'Run Fan und auf dem Amiga gab es ja einige davon, aber viele davon waren nicht cool. Und Super Frog hat ja schon im Rahmen dieser ganzen Maskottchen-Manie, möchte ich fast sagen, mitgespielt. Und das hat, glaube ich, seine Sache ganz gut gemacht. Das hat so ein bisschen auf Sonic gemacht. Es gab so Elemente, die man kannte. Es gab da diese sehr hohen Sprünge auf so Federn, auf so Spiralen irgendwie. Und es war relativ schnell, glaube ich, auch meine ich.
Konnte schnell werden, ja, der konnte so ein bisschen rennen, so ähnlich wie Sonic, aber so ganz so schnell wurde es nicht.
Also es war eines der besseren Jump'n'Runs auf dem Amiga, würde ich sagen.
Ich habe super floaty in Erinnerung und das kann ich ja gerade aus heutiger Sicht nicht mehr ab, aber ich kann mich auch da irren. Ich habe das damals auch viel gespielt, bin nie sonderlich weit gekommen, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, das war damals schon groß.
Ja.
Ich glaube, das kennt heute kaum noch jemand.
Ist auch ein exklusiver Amiga-Titel, glaube ich.
Ich wüsste auch nicht, dass es das irgendwo anders gab. Ist von Team 17, Team 17 übrigens. Jetzt habe ich mir wieder in die alte Version gesagt, Team 17.
Ach, übrigens, schöne Grüße an der Stelle an Gunnar. Ich habe letztens den Podcast zu Bruce Lee gehört von Steph Forever.
Mhm.
Und da hat Gunnar gestanden, dass er auch gerne Wörter deutsch ausspricht.
Ah, guck.
Da ging es nämlich um Datasoft, zu dem Gunnar immer Datasoft sagt.
Ja, okay, kann ich total verstehen. Da bin ich voll auf Gunnars Seite.
Ja. Also das passiert uns ja auch regelmäßig. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
Alles gut, alles gut. Team 17, wie gesagt, ne, jetzt sage ich es ganz bewusst nochmal auf Deutsch, wird hier verglichen mit Chuck Rock 2, Trolls, sage ich jetzt sehr englisch, und Tearaway Thomas.
Mhm.
Kenne ich nur Chuck Rock 2 von.
Ja.
Die sind insgesamt gleich, also sagt die Amiga Games zumindest. Gameplay ist bei Chuck Rock 2 zwar schlechter, die Grafik ist aber besser. Das würde ich auch so sehen. Ich finde, die Grafik von Super Frog, die ist ganz nett.
Hm.
Es sieht aber sehr nach dem Amiga aus. Das meine ich jetzt, also es gibt Spiele, die sehr nach Amiga aussehen und dabei halt richtig, richtig cool aussehen. Und das sieht irgendwie sehr nach Amiga aus und sieht dabei aber nicht so super cool aus. Es ist sehr, sehr bunt. Es ist sehr viel los auf dem Bildschirm. Es ist auch sehr zusammengewürfelt irgendwie. Ich finde den Grafikstil,
Er ist sehr kindlich oder kindlicher als beispielsweise der von Chuck Rock, der deutlich plastischer aussieht. Mhm. Also Super Frog ist sehr comicartig. Man sieht das ja auch schon hier in dem einen Screenshot, wo das Intro gezeigt wird, ne, mit dem Prinz und der Prinzessin.
Mhm.
Das möchte schon auch sehr comicartig und kindlich sein, glaube ich.
Also es hat schon diesen Team 17 Vibe.
Ja, schon.
Wenn ich an Team 17 denke, denke ich zuerst an Alien Breed.
Mhm.
Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und ich sehe da einen Grafikstil, der irgendwie wie Alien Breed ist.
Mhm.
Ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl und hab's heute, wenn ich die Screenshots sehe, noch mehr. Irgendwas passt nicht so richtig.
Ja.
Irgendwas ist off. Irgendwie.
Also, wo ich gerade die Screenshots hier sehe, beispielsweise der mit dem Mauerwerk, ne?
Mhm.
Da sieht man ja, also man spielt das Spiel ja von der Seite, hat so eine Seitendraufsicht auf Mauern und gemauerte Hindernisse. Wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre die Draufsicht auf das Spiel, also von oben, so ein Top-Down-View. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Also stell dir vor, das hier wäre Alien Breed.
Ach so, ja. Mhm. Okay.
Jetzt stell dir mal vor, also die Hindernisse wären von oben zu sehen, wie bei Alien Breed.
Ja, okay, dann würden die Mauersteine auch wie Bodenplatten aussehen.
Genau. Und jetzt erkennt man die Schatten. Und ich meine, oder das erinnert mich zumindest, weil du es gerade gesagt hast auch, so ein bisschen an Alien Breed. Also ich glaube, diese Schattierung, diese Schatten, die geworfen werden von den Hindernissen, die werden so oder zumindest so ähnlich in Alien Breed auch benutzt.
Müsste ich nochmal spielen. Also ich habe es floaty in Erinnerung gefühlt. Ja. Vielleicht tue ich Ihnen auch Unrecht. Ich weiß es nicht genau.
Ja, so habe ich es zum Beispiel gar nicht in Erinnerung. Aber ich mochte es auf jeden Fall.
Super Frog. Das hat, Tobi, wie du gerade ja schon gesagt hast, einen Award bekommen. 82%. hat Gameplay 85, Grafik 78, Sound 70 und Motivation sogar 88.
Absolut stabil, würde ich sagen. Mhm. Und für den Preis 60 Mark.
Fast wieder, fast.
Kann man nicht meckern, ne?
Nein, ist sicherlich okay, hat sogar 3 Disketten, also ist kein kurzes Spiel.
Niedliche Animationen, flottes Scrolling und gute Steuerung werden hier hervorgehoben. Sound teilweise nervig, Grafik ab und zu schlicht, gibt's hier als Minuspunkt zum Meckern. Naja.
Naja.
Gehen wir mal weiter.
Genau, da haben wir eine Werbung für die Amiga Fun. Das ist dieses sehr teure Magazin gewesen. Das hat 19,80 Mark gekostet. Das ist schon krass. Habe ich nie besessen. Komm, lass uns gleich weitergehen.
Ja. Und zwar ins McDonaldland.
Oh ja.
Auf der Suche nach dem verlorenen Burger. Ja, eines dieser Werbespiele, ne?
Mhm.
McDonaldland. Ja, was wird hier beworben? Naja.
Ist aber nicht zu verwechseln mit, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Du meinst
Global Gladiators.
Ja, stimmt, das gab's auch noch als McDonald's-Spiel. Damit könnte man das schon eher verwechseln. Ja. Aber es gab auch noch ein Jump'n'Run, was sehr, sehr gut sein soll, wo du Ronald McDonald selber gespielt hast. Okay. Da weiß ich aber gerade den Namen nicht. Das soll aber ein sehr, sehr gutes Werbespiel sein.
Ja.
Das hier erinnert mich auch die zwei Jungs, die auf dem einen Screenshot zu sehen sind, die in so einem Zelt liegen und auf einer Luftmatratze oder Matratze irgendein Buch durchgucken. Die erinnern mich schon sehr an die beiden Jungs aus Global Gladiators.
Ja, schon.
So wie ich die in Erinnerung habe. McDonaldland, ich bin der Meinung, dass ich das damals gehabt habe, aber im Prinzip nie gespielt habe.
Geht mir genauso. Ich habe das mit Sicherheit auch gehabt, vor allem wenn du es auch gehabt hast. Es sieht jetzt so auf den Screenshots auch nicht besonders cool aus.
Nee.
Ich weiß auch gar nichts um dieses Spiel, was hier die Story ist mit McDonalds im Hintergrund und so weiter. Aber es hat trotz der einigermaßen einfachen Grafik 72% bekommen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gameplay 65, Grafik 72, Sound 62, Motivation 73. Es scheint per se erstmal kein schlechtes Spiel zu sein.
Insgesamt 72%. Die Grafik an sich erinnert mich irgendwie an eine Mischung aus Sonic mit diesen karierten Böden.
Ja.
Aber mit dem Aufbau irgendwie sehr an Super Mario Bros. Ja, 3.
Ja, kann man sich vielleicht mal angucken, ne?
Aber vielleicht lässt man es auch und guckt sich lieber nochmal hier die Vergleichsspiele an. Zool, insgesamt besser, also Grafik, Gameplay und gesamt besser. Fire and Ice, Grafik, Gameplay und insgesamt besser. Nur von Tearaway Thomas, Grafik, Gameplay und gesamt schlechter. Guckt euch lieber Zool oder Fire and Ice an.
Ach, ich guck da mal rein.
Ja, dann kannst du ja gerne machen.
Zool kenne ich schon, Fire and Ice kenne ich auch. Tearaway Thomas, das ich auch nicht kenne, sieht auf dem Screenshot allerdings, also schon besser aus als das hier, ne?
Ja, finde ich auch. Außer der rosa Hintergrund, eher pink, das sieht aus, als wenn da eine Grafik vergessen wurde bei Tearaway Thomas. Egal, darum soll es nicht gehen. Hat eine Diskette, 60 Mark von Virgin und weiter.
Selbe Preis wie Super Frog.
Dann nehme ich doch lieber Super Frog. Oh, noch ein Spiel, das ich kenne, also ich zumindest. Ich glaube, du hast das nie gespielt, oder?
Nicht wirklich.
Wir sind auf Seite 34 und sind beim Eishockey-Manager. Das offizielle Eishockeyspiel des DEB. Mhm. Und das war im Prinzip ein geistiger Nachfolger vom Bundesliga-Manager.
Ja.
Und ich habe das echt gerne gespielt. Ich war ja nie Riesenfußball-Fan. Ich war auch nie Riesen-Eishockey-Fan. Aber ich mochte das Prinzip dieser Spiele immer, so Stadion ausbauen, Werbeverträge machen. Man sieht das hier auch auf dem einen Screenshot, dass man da Bandenwerbung schalten kann.
Ja.
Und das fand ich immer cool. Ich konnte das nie sonderlich gut. Ich glaube, da war ich bei Bundesliga-Manager ein bisschen ausdauernder.
Hm.
Und trotzdem, ich habe das gerne gespielt. Ist ja auch von Software 2000, genau wie Bundesliga-Manager. Also darum tatsächlich ein Nachfolger, ein geistiger. Ich habe aber auch keine Erinnerungen im Sinne von, dass ich jetzt noch groß weiß, wie sich das gespielt hat.
Mhm.
Aber wenn ich diese Screenshots hier sehe, kommt schon ein bisschen was wieder. So diese Außenaufnahme da oben von dem Eisstadion mit dem, ich weiß nicht, was das links sein soll, ob das ein Merch-Shop oder eine Fressbude sein soll. Keine Ahnung, kann man nicht so genau erkennen.
Ja.
Ist aber trotzdem ganz geil.
Ich habe das auch als eigentlich Klon von Bundesliga-Manager in Erinnerung, nur dass es ein bisschen neuer ist und demnach auch ein bisschen schicker aussieht, aber so von der Mechanik genauso funktioniert. Aber ich habe es auch nicht wirklich gespielt. Ich habe auch Bundesliga-Manager nicht wirklich gespielt. Ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich mir wünschte, ich hätte es öfter gespielt, weil ich das immer cool fand eigentlich. Also ich habe gerne Leuten dabei zugeguckt. Ich hatte einen Kumpel, Gianni, der oft bei mir zu Besuch war, der keinen Amiga hatte, der aber bei mir dann immer Bundesliga-Manager angeschmissen hat.
Der dann ja meinen Amiga gekauft hat für 300 Mark.
Ja, genau der. Mhm. Und der ist da immer richtig drin versunken in dem Spiel, war aber auch Fußball interessiert, muss man sagen. Und ich so gar nicht. Aber ich glaube, man konnte damit sehr viel Zeit verbringen.
Mhm, auf jeden Fall.
So ein ruhiges, rundenbasiertes Spiel, was es ja so mehr oder weniger ist, zum immer mal wieder eine Runde spielen und so dran an sich arbeiten, ist eigentlich cool und sehr entschleunigend.
Mhm, würde auch sagen, dass man das, wenn man, ja klar, wenn man natürlich heutige Simulationen oder so, es gibt ja auch heute Manager-Spiele,
ja,
wenn man die gewohnt ist, dann ist das wahrscheinlich ähnlich wie bei Dune, sehr barebone, aber wenn man da mal wieder reingucken möchte, ich glaube, das ist noch spielbar.
Auf jeden Fall, zumal es ja auch überhaupt nicht auf Grafik oder Sound oder sowas ankommt, woran man sich vielleicht stören könnte heutzutage, sondern geht ja wirklich um die Mechanik und ich glaube, die funktioniert auch wirklich noch heute, ja.
Eine Sache, wir sehen das hier gerade im Wertungskasten, Anzahl der Disketten eine.
Mhm.
Das hat mich damals total irritiert, weil der Bundesliga-Manager, also Professional zumindest, hatte 2 oder sogar 3, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mehr. Und dann kam hier der Eishockey-Manager auf einer Diskette und ich habe damals gedacht, hä, wieso hatten das weniger Disketten? Das ist doch das neuere Spiel. Das müsste doch mehr haben. Und da habe ich immer gedacht, ah, dann muss das ja eigentlich auch das schlechtere Spiel sein.
Muss. Nee, da wird's wohl Gründe für gehabt haben.
Ganz bestimmt.
Besser komprimiert, mehr Animationen, wie auch immer.
Wir haben leider keinen Vergleichskasten, das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich gerne gewusst, wie sie das Ganze zum Bundesliga-Manager gesehen hätten in der damaligen Zeit.
Komisch eigentlich, dass es nicht verglichen
hat. Mhm, finde ich auch.
Naja. 84%, 80 Mark, weiter geht's. Aber wir wollen die Mail-Order nicht unterschlagen, die wir hier noch zwischendurch sehen.
Ja, wieder 2 Stück. Okaysoft und Joysoft.
Komm, ich guck bei Joysoft.
Okay, dann guck ich bei Okaysoft. Okay, dann guck ich bei Okaysoft.
Soft, Okays, nee, egal. Also ich hab's 79,90.
Ich hab's nicht. Und das scheinbar.
Ist, glaube ich, auch das teuerste.
79,90 ist das teuerste, auf jeden Fall.
Krass.
Joysoft, tut mir leid. Also, na gut, die haben Danger Mouse als Logo, das kostet natürlich. Da muss man, ne?
Ja, Lizenzen und so.
Ja, Lizenzgebühren.
Dafür haben sie sich bei Arabian Nights verschrieben und Arabian Nights gedruckt.
Naja.
Gut, jetzt aber. Endlich weiter. Da gibt's nochmal die Werbung für die Playtime. Da rauschen wir schnell dran vorbei. Mhm. Und landen bei einem Spiel, das wir schon wieder kennen.
Es ist ja gruselig.
Auf Seite 38, da geht es um Chuck Rock 2, The Son of Chuck.
Haben wir eben gerade schon mal kurz erwähnt, als es um Super Frog ging.
Ja, auch ein cooles Spiel, ein schönes Jump'n'Run. Habe ich sehr gerne gespielt, habe ich auch gut in Erinnerung. Habe ich auch dieser Tage mal wieder gespielt. Funktioniert für mich auch immer noch ganz gut. Ich habe das erste Chuck Rock nicht wirklich gespielt, fand das zweite immer ein bisschen cooler, sah auch ein bisschen geiler aus, wenn man ehrlich ist.
Mhm.
Hatte einen schönen Soundtrack, das war sehr entspannt, sehr chillig irgendwie. Also mir hat's gefallen, hat auch einen Award bekommen, Amiga Games Award.
Ich habe ja eher das erste gespielt, da habe ich auch mal den Soundtrack in einer,
ja, ich erinnere mich,
in einer Folge dabei gehabt, in einer unserer Themes-Folgen.
Mhm.
Aber den zweiten habe ich natürlich auch gespielt. Das war ja so eine Zeit, da gab es ja neben Chuck Rock gab es ja noch BC Kid, beziehungsweise, wie hieß denn, Bonk hieß der eigentlich, war irgendwie so, ja, eine kleine Zeit von so Steinzeitmenschen. Humans gab es auch noch. So
ja,
eine,
und im Kino gab es die Flintstones zu der Zeit, 1994 war es, glaube ich, im Saturday Morning TV auf RTL liefen die Flintstone Kids.
Ja, stimmt, ja, und die gibt's auch noch.
Die Jetsons liefen noch im Fernsehen, also das ist gut, ist die Zukunft, aber ne, mit den Flintstones und so weiter. Ja, es stimmt, das war so eine Bad Rock Zeit so ein bisschen.
Irgendwie schon, ne?
Mhm.
Ja, also ich habe das auch gut in Erinnerung. Die Grafik ist auch echt nett.
Ja,
ich mag das. Hat hier im Vergleich zu Fire and Ice schlechter abgeschnitten. Hat auch im Vergleich zu BC Kid schlechter abgeschnitten. Suhl gleich.
Ja.
Wenn du die Gesamtwertung jeweils nimmst.
Ja, würde ich gar nicht unbedingt unterschreiben. Ich finde es so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, die sind relativ gleich auf. Also Fire and Ice ist ein tolles Spiel, ist aber auch noch ein bisschen älter als das hier, glaube ich. Und ich habe das als relativ, jetzt sage ich es mal, slippery in Erinnerung. Wobei die Steuerung hier bei Chuckrock ich als relativ präzise im Gedächtnis habe.
Aber vielleicht liegt es bei Fire and Ice auch daran, dass der erste Level direkt ein Eislevel ist.
Und über den ich noch nie hinausgekommen bin.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Das könnte sein.
Ich habe es Ewigkeiten nicht gespielt, also außer den ersten Level, den habe ich vor einiger Zeit auch mal wieder gespielt.
Ja.
Aber vielleicht ist es im zweiten Level oder in der zweiten Welt, ich weiß nicht mehr genau, nicht mehr so slippery, ja, könnte ich mir vorstellen. Sein. Und BC Kid bzw. Bonk ist halt schon ein Klassiker und auch ein größerer Klassiker als Chuckrock bzw. Chuckrock 2, Son of Chuck.
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich mich auch für BC Kid aussprechen. Das spielt sich noch ein bisschen netter und ist auch einfach ein bisschen witziger noch, wenn man an die Steuerung denkt, dem großen Kopf auf dem Boden und so. Mhm. Und wie er sich dann aufregt, wenn er diese Chilis da isst oder was. Das ist schon cool. Aber auch der Humor hier in Chuckrock, das ist auch schon ganz witzig. Ne? Es ist schon sehr, ich will nicht sagen kindlich, aber kindgerecht.
Ja, aber hier die im Blätterbikini, die Dame, und im ersten Teil kommt das ja auch noch mal ein bisschen zum Tragen, wie, ich glaube, seine Frau entführt wird, ne? Und die hängt doch Wäsche auf und reckt ihren Hintern sehr Richtung Kamera.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ja, doch. Ich glaube, das war so. Also ich würde es kindgerecht, ja.
Kinder und Erwachsene haben ihren Spaß mit dem Spiel.
Ja. Hat 82% bekommen insgesamt. Gameplay 70, Grafik 86, Sound 70, Motivation 83. Kann ich jetzt nichts sagen.
Gibt's nichts, nee. Sehr solide auf jeden Fall.
Ja.
Mehr als das. 80 Mark. Gehen wir weiter auf die nächste Seite und auch daran habe ich gute Erinnerungen, denn dieses Spiel hat die schlechteste Wertung in einer Amiga Games, die ich kenne, und zwar hat die, greife ich schon mal vor, 5% bekommen.
OMFG.
Es geht um Leeds United Champions.
Eine Manager-Simulation.
Genau, also kein Action-Sportspiel, sondern ähnlich wie Bundesliga-Manager, was wir gerade erwähnt haben, mit dem es hier auch verglichen wird und das natürlich besser abschneidet, genauso wie Eishockey-Manager und auch Premier-Manager. Ja, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, diese sehr schlechte Bewertung und die vor allem lustig suffisanten Kommentare darin, denn als Pluspunkt wird hier vermerkt, Verpackung ist schön groß.
vor allem schön groß. Nicht mal nur Verpackung ist schön, sondern die ist schön groß.
Ja. Und als Minus, was haben wir da?
Fürchterliche Grafik, schwacher Sound, mieses Gameplay. Gameplay 10%, Grafik 5%, Sound 0%, Motivation 10%.
Ja, krass.
Alter Schwede, das ist schon echt heftig, aber das sieht auch beschissen aus.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt ja wirklich Spiele, die sehen kacke aus, machen aber trotzdem Bock.
Mafia. Mafia auf dem C64.
Auch Kaiser ist so ein Kandidat zum Beispiel. Aber das hier scheint ja noch nicht mal Spaß zu machen.
Nee, das sieht beschissen aus und ist beschissen und ich habe das auch nie gespielt. Du hast das wahrscheinlich auch nie gespielt, oder? Du kannst dich nur wegen der Zeitung daran erinnern.
Genau. Hier sieht man noch die Icons, die zum Untergang führten.
in dem Kreis, der absolute Tiefpunkt in der Review-Geschichte der Amiga Games.
Ja.
Ich glaube, diesen Tiefpunkt werden sie auch nie wieder erreichen.
Nee.
Bin ich gespannt. Nicht. Wir haben ja noch ein paar Ausgaben vor uns, aber die 5%, Tobi, du musst dich daran erinnern. Du kannst dir sowas immer gut merken, aber lass uns mal schnell weitergehen.
Ja. Auf die Seite 44. Endlich kennen wir mal was nicht.
Ja, tatsächlich. Das kenne ich auch nicht. Combat Air Patrol, 82%, schnell weiter. Und jetzt kommen wir wieder in die Steinzeit. Wir sind auf Seite 46, nämlich The Humans, Bedrock und so, ne? Das Bedrock Age, was wir hier auf dem Amiga hatten in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens, Jurassic Park war auch noch die Zeit.
Stimmt. Im Artikel steht was darüber, dass das hier der zweite Teil ist. Das steht allerdings nirgends irgendwie auf einem der Screenshots oder so. Ich habe The Humans gespielt, bin ich der Meinung. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ja. In meiner Erinnerung war das damals ein großes Spiel.
Ja.
Ich weiß aber nicht, wie groß das wirklich war. Und das hatte so eine Art Lemmings mit weniger Figuren, mit größeren Figuren und mit weniger Fertigkeiten oder Fähigkeiten für die Figuren. Und wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man auf der unteren Hälfte des Screenshots so eine Leiste und ja, auf verschiedenen Screenshots hier sind verschiedene Fähigkeiten für die Höhlenmenschen abgebildet. Also es scheint so eine Art Lemmings in einem anderen Gewand zu sein, also ein Puzzle-Plattformer in irgendeiner Form.
Ja, also ich habe es, glaube ich, nie wirklich gespielt, natürlich wahrgenommen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich habe das irgendwie als so eine Mischung aus ja Lemmings, Goblins und Lost Vikings auch so ein bisschen.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen Lost Vikings.
Ich habe es als witziges Spiel in Erinnerung. Sieht man hier auch auf dem einen Screenshot, wo dann einer der Humans in so einem Ferrari ja. durch die Gegend fährt. Sieht ganz knuffig aus irgendwie. Aber ob das jetzt der erste oder der zweite oder welcher auch immer Teil ist, das weiß ich auch nicht.
Nee, kann man hier leider nicht.
Ja, also im Text steht irgendwas vom zweiten Teil oben im Screenshot, deutet alles auf den ersten hin. Aber wir wissen ja, wie oft und gerne da auch mal in den Screenshots was vielleicht vertauscht wurde.
Hat auf jeden Fall 71% bekommen.
Ja.
Gameplay 63, Grafik 83, Sound 78, Motivation 74.
Okay, ist hier ein bisschen umgedreht, ne? Sonst ist ja die Grafik oder der Sound eher das, was schlechter bewertet ist und eher das Gameplay im Vordergrund. Mhm. Hier ist es genau umgedreht. 63 zu 83 ist schon.
Ja, stimmt, das ist schon deutlich. Relativ krass.
Ah, hier steht aber als Minus übrigens keine neuen Spielelemente gegenüber dem Urprogramm. Also scheint es wohl tatsächlich der zweite zu sein.
Oder es ist die Erweiterung. Es gab ja auch noch eine Erweiterung, ne?
Oh je, schnell, komm, wir gehen weiter.
Ja, wir gehen einfach weiter hier.
Gefährlich,
viel gefährliches Halbwissen.
Und da kommen wir auf die Seite 48. Sink or Swim, das kenne ich auch.
Das kenne ich auch.
Das habe ich ganz gut in Erinnerung. Ein, ja, side-scrollendes Jump'n'Run irgendwie.
Mit Puzzle-Elementen.
Genau. Mit der Besonderheit, dass man sich da ein bisschen beeilen musste, denn das Wasser stieg. Also man ist so unter Wasser, also beziehungsweise in einem Schiffswrack, glaube ich, unterwegs. Oder das Schiff droht zu sinken, irgendwie so. Und zumindest geht es da um den Wasserstand, wie man am Namen schon erkennen kann, mhm. der langsam steigt und weswegen man sich so ein bisschen beeilen musste. Habe ich als recht kurzweilig in Erinnerung, aber auch nicht mehr.
Und das Spiel, also wenn man hier dem Text glauben darf, ist so ein bisschen auch von Lemmings inspiriert.
Ja.
Obwohl man ja eigentlich nur eine Figur steuert, bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Also ich kenne das Spiel, das ist auch so ein Name gewesen damals. Ich weiß aber nicht, ob ich das gespielt habe. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Bestimmt war es auch in deiner Box. Und hier steht, trotz geklauter Spielidee entsteht bei Sink or Swim eine Menge Spaß. Auf zur Titanic. Naja, 70% hat bekommen, Grundidee geklaut, wird hier so ein bisschen angekreidet, aber technisch gut. Originelle Ideen, abwechslungsreiche Grafik, ja, also scheint zumindest kein Mist zu sein. Ach guck mal, da sieht man auf dem einen Screenshot auch noch so weitere Figuren oh, ja. und die sehen so aus, als müsste man die retten, ne?
Das ah ja, okay, ja, ja.
Aus, dann, als wären das Feinde oder so.
Dann hast du da deinen Taucher
ja.
und mit dem musst du dann vielleicht so ein bisschen wie bei Sleepwalker,
ja,
wo du den Hund gedacht. Spielst ja. und dann den Jungen durch den Level führen musst und vielleicht musst du das dann bei denen dann ähnlich machen.
Ja.
Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ah, übrigens wird hier Licht ins Dunkel gebracht auf unsere vorangegangene Frage, denn hier im Vergleichskasten, da gibt es Lemmings 2, was natürlich in allen Belangen besser abschneidet. Es gibt Bill's Tomato Game, was insgesamt auch besser abschneidet und ganz unten zuletzt Human Race. Und das ist tatsächlich das, was in dem Artikel davor gemeint war. Mhm. Also die Erweiterung des Urspiels zu Humans, wie hier ja auch steht. Mirage legte mit den Jurassic Levels eine passable Sammlung neuer ja. Levels vor. Mhm.
Also doch die Erweiterung.
Das war die Erweiterung tatsächlich. Die aber zumindest gleich abschneidet wie Sink or Swim.
Mhm. Genau. Naja, okay, 70%. Gehen wir mal weiter. Wir sind wieder bei einem Mail-Order. Super billig Software-Discount, Mann.
Das ist vielleicht so, wie wenn man so ein bisschen despektierlich sagt, ich gehe zum Chinamann oder so, wenn man
also bitte.
Chinesisch essen geht. Habe ich schon mal gehört. Ich gehe mal zum Software-Discount-Mann.
Nein, der Mann, der das Ganze betreibt, heißt Mann. Der heißt nämlich Christian Mann.
Ach so. Der hat zumindest auch Dune 2. Mhm. Und zwar kostet es nur 54,90 für einen Amiga.
Das ist sehr günstig. Ja. Und für einen PC, hier haben wir tatsächlich auch die PC-Version, die kostet 59,90.
Ja, wer will die schon haben?
Die hatte mehr Animationen in der Intro-Sequenz, kann ich mich erinnern. Unser gemeinsamer Kumpel Elmar hatte die auf dem PC.
Aber den schlechteren Sound.
Er hatte nämlich keine Soundkarte, also er hatte gar keinen Sound. Das war schon ziemlich doof.
Und somit auch keine Sprachausgabe.
Jawohl.
In Ordnung. Gehen wir weiter.
In Ordnung.
Und da kommen wir auf Seite 52 und haben hier den nächsten Covertitel. Und da geht's um A-Train. Fenster, Fenster und kein Ende. Ja. Das entspricht genau dem, was ich vorhin schon mal so angeteasert hatte. A-Train ist sehr komplex und sehr kompliziert. Ich habe da ein paar Mal reingespielt. Ist ja so eine Bahnstreckensimulation. Mhm. Und ich habe das auch als unfassbar komplex in Erinnerung. Ich bin da auch nie so wirklich durchgestiegen. Also ich kam ja bestenfalls von SimCity oder von Civilization oder sowas, was ja dann doch relativ schnell zu lernen ist, da ist man dann irgendwann drin. Aber das hier ist wirklich sehr speziell.
Ja, steht ja auch in dem Kreis, ne? Eine absolut gelungene Simulation, die aber den ganzen Wirtschaftsexperten fordert.
Ja, das war mir zu viel.
Ja, und das waren wir mit. Ja. Wie alt waren wir da? 15, waren wir keine Wirtschaftsexperten. Nee. So gar nicht.
Und ich bin auch heute kein Wirtschaftsexperte. Hab mir das Spiel zwar vor kurzem mal gekauft als Original in der Box. Ich habe auch mal reingeguckt irgendwann so in den letzten Jahren. Was ich immer noch nett finde, das wird hier auch hervorgehoben, die verblüffenden Effekte, so dieses Night and Day Ding, also tatsächlich ändert sich die Ansicht des Terrains je nach Uhrzeit. Da gibt's dann den sehr frühen Morgen, die Mittagszeit, die Dämmerung und die Nacht. Das war schon so ein bisschen beeindruckend damals. Das hat man nicht so oft gesehen.
Das sieht echt nett aus. Also die Farben ändern sich. Am Tag sind die Hochhäuser, die man da sieht, halt grau, sehr normal grau. Um 17 Uhr werden sie dann von der Sonne so rotbraun angestrahlt und nachts um 23 Uhr sieht man in den Häusern viele kleine Lichter. Das sieht schon echt nett aus.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr gemütlich war, wenn man dann eine Weile vorgesessen hat. Aber an das Spiel selber habe ich wenig Erinnerung, außer vielleicht an den Title Track, der war ganz nett. Der war, mag man gar nicht so denken, sehr jazzy irgendwie, habe ich noch so in Erinnerung.
Ich habe nur noch einen Title Track von einer Bahnsimulation im Kopf und das ist das großartige Railroad Tycoon.
Ding, 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 ding. Ja?
Ganz genau.
Eines Tages hat ihn einer von uns dabei.
Ganz bestimmt.
Bisher habe ich es mir noch verkniffen.
Dann muss ich das beim nächsten Mal machen.
Oder ich.
Oder du. Oder wir haben ihn beide dabei. Den kann man auch zweimal in einer Folge hören, finde ich.
Auf jeden Fall.
Wir haben den einfach, jeder hat den zweimal dabei, dann hören wir ihn viermal.
Ja, gar kein Problem.
Einfach, weil es so geil ist. Was hat denn das Ding hier bekommen?
Dieses Spiel hat 82% bekommen.
Nicht schlecht.
Gameplay 88, das ist ziemlich gut. Grafik 69. Ja, ist eine Simulation. Sound 24, ja, da waren tatsächlich außer so Klack-Klack-Geräuschen im Spiel nicht viel zu hören. Und dem eben von mir erwähnten Titelthema, was aber scheinbar auch nicht so richtig viele Fans hatte hier in der Redaktion. Motivation 84% ist ganz gut.
Wobei, wenn du hier in den Minusbereich guckst, sehr komplex und jetzt Achtung, keine schnellen Erfolge. Wie soll denn das motivieren?
Aber wenn du in den Plusbereich guckst, sehr komplex, trotz Simulation, Bewegung auf dem Schirm.
Naja, hat insgesamt, wenn man hier sich die anderen Spiele anguckt, also den Vergleichskasten, Railroad Tycoon ist insgesamt gleich, hat aber schlechtere Grafik. SimCity ist insgesamt gleich, hat aber schlechtere Grafik. Transarctica, das hatten wir in einer der letzten Folgen, das sah wirklich cool aus, das sieht man hier auch, die Grafik von Transarctica ist besser, ist insgesamt aber das schlechtere Spiel.
Na, da hilft auch die gute Grafik anscheinend nicht.
Nee.
Ist übrigens von Art, Dink und Maxis, was ich nie gehört habe.
Art Dink oder Maxis?
Beides.
Maxis nicht?
Nee.
Maxis kennt man.
Ich kenn's nicht.
Nein?
Ich glaube nicht.
Doch.
Sag mir zumindest nichts. Maxis.
Ich hätte jetzt auch kein Spiel, was die gemacht haben. Aber irgendwie kenne ich Maxis.
Okay. Kannst ja mal recherchieren.
Ja, oder auch nicht.
100 Mark hat's gekostet. Okay, also es klingt schon wirklich nach einem hochwertigen Spiel, ne? In allen Belangen, was den Preis angeht, aber auch was die Wertung angeht. Daneben haben wir eine kleine Werbung für den was ist das? Ist das eine Werbung?
Das ist eine Werbung in irgendeiner Form für den Amiga 600.
Und die sieht sehr geil aus.
Die sieht richtig geil aus. Ich finde auch der Amiga 600 sah sehr geil aus.
Der sieht wirklich schön aus, das stimmt. Der das ist war schön ein kompakt.
Schönes Gerät. Optisch, war aber inhaltlich leider kein gutes Gerät. Ein Kumpel von mir aus der Klasse, das war der Einzige, der einen Amiga 600 hatte und viele Spiele liefen bei dem einfach nicht.
Hm. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Der 1200er war dann schon irgendwie der bessere Deal.
Auf jeden Fall.
Aber das hier ist die schönere Kiste, sieht aus wie so ein Star Wars Spielzeug. Diese Grautöne und dieses kantige Gehäuse, das sieht schon echt geil aus.
Ein bisschen schräg stehender als der originale Amiga. Der Nummernblock fehlt, das macht ihn natürlich sehr viel kompakter. Aber den Nummernblock hat man damals ja auch nicht unbedingt gebraucht. Wofür brauchten wir den Nummernblock?
Ja, aber schöne Anzeige. Er lebt so ein bisschen von Zool, denn das gibt hier so ein bisschen das Thema vor, die Gestaltung. Da hat man den Ninja und ganz viele Dinge aus dem Spiel. Also nicht Screenshots, sondern so gezeichnete oder geairbrushte oder wie auch immer. Das sieht schon sehr geil aus, aber auch so die Typografie da oben, ne, das Amiga 600 in Gelb mit dem Pink drunter, das sieht schon geil aus.
Ja, und Pinball Dreams scheint es da auch auf dem 600er gegeben zu haben.
Ah ja.
Da wird auch noch mit geworben. Also hier wollte man den 600er nochmal pushen.
Ja, ich habe im ersten Moment an Powerplay gedacht, also das Magazin.
Ah, ja, habe ich tatsächlich auch.
Amiga 600 Powerplay steht nämlich oben drüber. Ja, man weiß nicht so richtig, ist die Werbung für den Computer oder für die Spiele oder ist es doch die Powerplay am Ende?
Ich würde sagen, es ist für den 600er und die wollten zeigen, guck mal hier, Zool gibt es und es gibt auch Pinball Dreams.
Steht ja auch unten als Absender Commodore, ne?
Mhm.
Eine gute Idee nach der anderen.
Ja, geht so.
Irgendwann waren die guten Ideen dann aus.
Mhm.
Na gut, gehen wir weiter.
Oh, wir sind bei den Charts.
Die Media Control Charts, ja. Sollen wir da mal durchrauschen?
Ja, auf jeden Fall. Ich fange mal von hinten an. Auf Platz 20 haben wir B-17 Flying Fortress von Microprose.
Die eben erwähnten Humans auf Platz 19.
Formula One Grand Prix auf der 18.
Airbus A320 oder einfach Airbus A320 auf der 17.
Ja, ich finde zweiteres besser. Gunnar, nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du alles auf Deutsch aussprichst. Auf der 16 haben wir das großartige Monkey Island 2.
Auf der 15 Bundesliga Manager 2.0.
Oh Gott. Auf der 14 haben wir den Patricia.
Ah, the Patricia. Auf der 13. Oh Gott, oh Gott. Auf der 13 Pinball Fantasies.
Auf der 12 haben wir Lotus 3.
Civilization auf der 11.
Dann haben wir Lionheart neu auf der 10.
Bundesliga Manager Professional wäre jetzt richtig in dem Fall. Professional auf der 9.
Man könnte aber auch professionell sagen.
Ja.
Es ist so professionell.
Es wirkt so.
Genau, es wirkt so professionell. Sensible Soccer, wieder Fußball auf der 8.
The Chaos Engine, neu auf der 7.
Mhm. Und das schwarze Auge bleibt auf der 6.
History Line auf der 5.
Das großartige, sage ich schon wieder, Indiana Jones 4 auf der 4, passend.
Wing Commander auf der 3.
Street Fighter 2 auf der 2, Mann, das ist ja gruselig.
Und Lemmings 2 auf der 1. Fast nicht, aber ist trotzdem gut.
Ja, ist trotzdem gut. Besonders spannend finde ich hier, dass Street Fighter 2 von der 11 auf die 2 gewandert ist. Mhm. Und das bei einem so miesen Port, ja, da zieht halt der Name, ne?
Ja, und der Vergleich fehlte wahrscheinlich auch den meisten.
Ja, wie uns damals ja auch.
Ja, ja. Auf der nächsten Seite gibt's Werbung für die PC Games.
Mhm.
Wir sprechen über einen Amiga, nicht über einen PC, deswegen Richtig. Gehen wir schnell weiter und sind auf der Seite 58. Da geht's mit Sportsmasters weiter. Sommer, Sonne, Sport scheint eine Compilation zu sein. Sportspiele von Electronic Arts, 72% kennen wir, glaube ich, beide nicht.
Nee, kenne ich nichts von.
Dann geht's direkt weiter. Wir streifen eine Werbeanzeige, Powerspiele, aber eher so eine Selektion, ne?
Ja, das sind Budget-Spiele, günstige Spiele, pro Spiel 15 Euro, wenn man drei kauft.
Ah.
Ah. Mark, 15 Mark. Wenn man drei kauft, 39 Mark. Und wenn man fünf Spiele kauft, 59 Mark.
Oh Gott, wenn die Preise doch noch heute gelten würden.
Ja, da sind nämlich ein paar richtig, richtig geile Spiele dabei. Larry 3, Waterloo. Okay, Waterloo ist nicht so geil. Speedball 2. Nee, das erste. Nein, das ist das erste. Ich habe die zwei L's für eine 2 gehalten.
Trotzdem geil.
Ja, auf jeden Fall. Und ein Turtles-Spiel für den Amiga. Das ist bestimmt nicht gut, aber es ist ein Turtles-Spiel und ich hätte gerne den Karton.
Ja, also ich glaube, es ist nicht gut. Es ist nämlich, wenn ich mich nicht irre, das, was ich vom C64 kenne. Es ist ein hellblauer Karton in Wirklichkeit. Das war wirklich nicht so geil, aber ich hätte es auch gerne. Allein schon wegen der Packung.
Oh, dann nehmen wir Larry 3. Und Larry 2, dann nehmen wir Speedball, Turtles, dann haben wir 4, dann müssen wir noch 1. Ich würde noch TV Sports Football nehmen. Das kenne ich nicht, aber die TV Sports Serie war ganz geil und ich mag Football.
Ja, würde ich auch sagen. Und Waterloo, der braucht es schon.
Eben.
Gehen wir weiter.
Oh, In Progress.
Lands of Lore, das neue Spiel der Dune 2 Macher, also von Westwood. Ein Artikel von Hans Ippisch, mal wieder. Lands of Lore habe ich nie gespielt.
Habe ich auch nie gespielt. Großer Titel, Westwood, großes Studio, ist leider komplett an mir vorbeigegangen.
Ja.
Sieht auch grafisch toll aus, gefällt mir sehr. Keine Ahnung, ob das heute noch spielbar wäre. Können ja vielleicht unsere Hörer mal sagen. Wie gesagt, in meiner Erinnerung, Lands of Lore, Riesentitel damals. Mhm. Kann man das heute noch spielen?
Allein den Screenshots nachzuurteilen, spricht, glaube ich, nichts dagegen.
Mhm, ja.
Aber manchmal täuscht sowas ja auch.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ja, diese Hexe.
Ja, wollte ich gerade sagen. Die erinnere ich mich auch noch.
Ja.
Gehen wir weiter, streifen wieder eine Anzeige, der wir keine weitere Beachtung schenken, weil wir davon fast nichts kennen.
Das ist wieder genauso wie eben. Da ist wieder ein Spiel für 15 Mark und drei für 39 und so weiter und so weiter. Aber ja, wie gesagt, kennen wir nichts von. Wir sind weiter in Progress und sind bei der Geschichte der Patrizia-Schöpfer, nämlich Asken.
Ja, cool.
Also eine Behind the Screens quasi, before it was cool.
Ja, ja, genau. Habe ich damals, glaube ich, auch übersprungen, den Artikel. Hat mich nicht so wahnsinnig interessiert, fand ich wohl ein bisschen langweilig, aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich doch ganz interessant.
Ganz sicher. Und wenn wir irgendwann mal eine Folge über Asken machen sollten, dann nehmen wir uns die Ausgabe vor und werden da sicherlich die eine oder andere Geschichte draus ziehen können.
Das könnte passieren. Für einen Moment gehen wir aber weiter auf die Seite 66 und hier geht's wieder behind the screens und zwar im Development Diary von Turrican 3. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Mhm. Das hier ist Teil 6, in der es um die Entwicklung des Spiels Turrican 3 geht. Brauchen wir jetzt auch nicht so wahnsinnig tief ins Detail abtauchen. Haben wir schon mehrmals erwähnt, dass das eine sehr, sehr coole ja, Institution ist hier in diesen Ausgaben, ne, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und das auch so in so einer Regelmäßigkeit. Gibt es ein paar nette Fotos aus der Produktion, hier Peter Thierolf am Telefon zu sehen, ein paar Screenshots und so weiter. Also wer sich ein bisschen für Turrican interessiert, speziell in den dritten Teil, dem kann man das hier mal ans Herz legen.
Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir da auch in der, ich weiß nicht, in der ersten Ausgabe, wo das drin war, dass ich mich noch sehr gut an diese Screenshots und an die Aufmachung erinnern konnte. Aber wenn ich so zurückgedacht habe, irgendwie immer der Meinung war, ja, wo waren denn die anderen Teile von diesem Development-Tagebuch?
Ja.
Und jetzt blättern wir hier die Amiga-Games nochmal durch und jetzt sind wir schon bei Teil 6.
Ja, krass.
Und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es da überhaupt mehr gab.
Hm.
Und das finde ich total cool. Also na, auch da machen wir irgendwann mal eine Folge über Turrican 3. Wird das hier wirklich eine Spielwiese oder eine Informationswiese, wo man sich schön bedienen kann.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Aber wir gehen auch hier erstmal weiter und landen in den Pop-Tops. Das ist eine Rubrik, in der Spiele-Profis ihre Meinung zu aktuellen Top-Spielen abgeben.
Mhm. Wobei Top-Spiele natürlich auch ja breit gefasst ist oder locker.
Ja, also es geht wahrscheinlich
gesagt um
Verkaufszahlen
wird,
oder so.
Ja, wahrscheinlich. So wäre es in den Charts weit oben. Hier wird Factor 5 gefragt. Und eines der Spiele, warum ich überhaupt darauf komme, ist nämlich Wing Commander. Und die Amiga-Version, die ist nicht sonderlich gut. Da steht da auch lieblos und grauenvoll umgesetzt.
Ja.
Runtergerechnete Grafik, also scheußlich. Das ja, ist kein gutes Spiel, wissen wir alle. Die berühmten 12 Frames pro Woche, ich habe sie schon oft erwähnt und ich habe es trotzdem durchgespielt. Möchte ich immer wieder sagen, ich habe mich da durchgekämpft, ich bin ein Held.
Ja, man reiche ihm ein Shirt. Ich spielte Wing Commander auf dem Amiga durch.
Und alles, was ich bekam, war dieses lausige T-Shirt.
Ja, dann haben wir noch Flashback, das hier zu Recht als innovatives Grafiksystem bezeichnet wird. Ja, das ist natürlich sehr, sehr richtungsweisend und beeindruckend gewesen, diese ganze Rotoskopie da drinne. Das war schon sehr, sehr cool.
Daneben ist Lionheart. Und wenn ich jetzt hier diese beiden Screenshots vergleiche, dann sind die Plattformen mit diesen ganzen Grün und den Blättern und alles, bei dem anderen sind es jetzt Baumstämme und eher was Moosiges. Aber irgendwie sind die sich nicht unähnlich. Rein grafisch war Lionheart eine Bombe. Ich glaube, spielerisch, dadurch, dass das Schwert aufgrund des Sprites, was nicht breiter sein konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr limitiert. Aber optisch war das schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Also vielleicht sogar eines der schönsten auf dem Amiga.
Ja, zumindest die Hintergründe. Ich finde den Charakter gar nicht so hübsch.
Nee, der Charakter, der ist auch nicht super hübsch, aber die Hintergründe und auch die Plattform, das war alles so schön gepixelt, das sah so toll aus.
Da gebe ich dir recht. Auch die nächsten beiden Spiele sahen toll aus. Chaos Engine haben wir hier, auch wunderschönes Spiel von den Bitmap Brothers. Wahnsinn einfach, ne? Also das war wirklich sehr, sehr cool. Vor allem zu zweit konnte man das spielen, das hat schon Bock gemacht. Und ich habe es als sehr gutes Spiel in Erinnerung auf jeden Fall. Sowohl grafisch, aber auch der Sound war schon ja, herausragend.
Ja, definitiv. Und dann haben wir noch eins deiner absoluten Lieblingsspiele, Tobi. Mhm. Ich weiß, du sagst ja immer, die meisten mögen den ersten Teil lieber, aber du magst den zweiten auch sehr gern, weil er abwechslungsreicher ist. Mhm. Wir reden natürlich, oder ich rede in dem Fall über Lemmings 2. Ist ein tolles Spiel. Absolut keine Frage. Ist ein Hit damals gewesen. War ein Riesenspiel. Ja,
Ja, die kreiden es ja selber auch so ein bisschen an. Hier wäre weniger mehr gewesen. Technisch und von den Ideen her sieht das Spiel auf den ersten Blick toll aus. Leider ist man mit der Fülle der Optionen ein bisschen überfordert. Naja, Ich ja nicht.
Du nicht. Du bist halt ein Held, ne? Du bist auf andere Weise ein Held. Ich, Wing Commander durchgespielt auf Amiga, Held. Du, mit Lemmings 2 nicht überfordert, Held.
Ich kann allerdings nicht behaupten, dass ich es durchgespielt hätte.
Egal. Lemmings 2 auf Amiga hat mich nicht überfordert und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt.
Ja.
Das muss auf jeden Fall in unseren Fanshop.
Absolut.
Ah, und so. Dann haben wir mal wieder den Pfister.
Ach, der gute Herr Pfister.
Also, ja, guck mal.
Wieder ein Mail-Order.
Ja, wo haben wir's? Wo haben wir's?
Adventure-Rollenspiele, Strategie-Simulation, ganz unten müsste es sein. Aber kein Dune.
Ich sehe auch kein Dune. Nee. Ich bin schwer enttäuscht vom Pfister.
Retten wir uns auf die nächste Seite mit unserer Enttäuschung. Da haben wir die Helpline. Da konnte man anrufen, wenn man Fragen zu Spielen hatte. Da wurde einem weitergeholfen. Und dann haben wir daneben wieder ein Mail-Order. Schon wieder.
Da ist es. Kostet 69,50 Mark.
Ah ja.
Naja. Für den Amiga. Naja, ist schon teuer. Haben wir schon günstiger gesehen.
Nach wie vor Soft Sale. Wir gehen weiter auf die Seite 72 in den Public Domain Corner und können, glaube ich, getrost diese Doppelseite überspringen.
Ja, da kennen wir nichts von. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Das Einzige, was ich kurz erwähnen möchte, ist Dizzy Diamonds, was mich sehr an Columns erinnert.
Ja, das stimmt.
So, und dann gehen wir weiter und bleiben im Public Domain Bereich. Und auch hier erinnert mich, welches Spiel? Wonderland an Super Mario.
Ja.
Und Tetris erinnert mich logischerweise an Tetris.
Ja, einer der Millionen Tetris-Klone dieser Welt. Ja, ansonsten sagt mir hier auch gar nichts, irgendetwas.
Oder haben wir noch einen? Hextris.
Oh Gott, ja komm. Wir gehen lieber auf die Seite 76, da haben wir die Mailbox.
Mit dem Rossi.
Und hier sind Leserbriefe abgedruckt, die von Rossi, a.k.a. Rainer Rosshirt, auf seine sehr, ja, spezielle, charmant schnoddrige Art und Weise beantwortet wurden. Also eine echte Kultfigur in der Amiga Games.
Ja, das hast du schön gesagt. Kann man durchaus auch nochmal lesen.
Ja, das ist schon sehr unterhaltsam. Machen wir jetzt natürlich nicht. Wir gehen lieber weiter auf die Seite Teamwork. Amiga Games Teamwork. Ach so, das war wieder der Aufruf. Was können wir besser machen? Was gefällt euch nicht am Heft, ne? Oder irgendwie sowas. Du hast eine Idee, wie wir das Heft noch besser machen können? Dann lass sie uns wissen. Ja, genau. Können wir auch einfach mal so überspringen.
Ich finde es ganz schön. Eine Sache möchte ich dazu noch kurz sagen.
Ja.
Clubs und Freaks, aufgepasst. In der damaligen Zeit wurde gerne von Freaks gesprochen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Nicht nur in der Amiga Games, auch im Joker wurde immer mal wieder von Freaks gesprochen.
Ja, das stimmt.
Ist heute irgendwie ein verlorenes Wort, ne? Sagt keiner mehr.
Selten. Also eher in einem negativen Kontext, würde ich sagen. Freak oder sowas, ne?
Ja, aber, ja.
Auf der Seite 82 haben wir die Charts, sehr episch natürlich in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Also da geht's über Denkspiele, Simulationen, Jump'n'Run, Sportspiele, Rennsimulationen, Wirtschaftssimulationen, Strategiespiele und so weiter. Die brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht so im Detail angucken. Das führte auch zu weit.
Ja, und wer jetzt gerade gedacht hat, hä, schon wieder Charts? Ja, das sind, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, sind die Genre-Charts.
Genau, die Amiga Games Charts und nicht die Media Control Charts.
Genau. Aber wie du schon gesagt hast, das brauchen wir uns nicht groß anzugucken. Gehen wir mal weiter. Der Games Guide. Die Tipps und Tricks quasi. Und da suchen wir uns ja jedes Mal ein Spiel raus.
Ich würde sagen, wir nehmen die Level Codes für Populous 2. Das geht los bei Level 1 und endet bei Level 35. Fängst du an?
Vielleicht nehmen wir irgendwas, was nicht ganz so lange dauert.
Okay. Ja, gut.
Dann lass uns doch Lionheart nehmen. Haben wir eben schon als sehr hübsches Spiel bezeichnet. Wenn man da vielleicht ein bisschen mehr sehen möchte als die erste Welt, dann muss man sich während des Spiels ducken und auf Pause schalten und nun dreimal auf Del, also Delete, drücken und einmal auf Help. Geschafft und man hat unendlich viele Leben.
Geil.
Sollte dann eher hinzubekommen sein. Ich weiß aber nicht mehr, wahrscheinlich ist das so ein Spiel von früher, da fängt man wieder am Anfang des Levels an. Kann trotzdem nervig werden.
Ja, das stimmt.
Egal, das war ein Service der Retro Boys.
Service. Ja, wir bleiben bei Lionheart, denn hier gibt's noch den Guide, also die Komplettlösung zum Spiel, auf ja diverse Seiten aufgeteilt. Da sieht man nochmal so ein paar schöne Screenshots, und sich hier von der Schönheit des Spiels überzeugen.
Das sieht so gut aus, die Hintergründe sehen so schön aus.
Im Gegensatz zur Spielfigur, die auf jeden Fall eher so ein bisschen wie He-Man auf Wish bestellt aussieht, könnte man sagen.
Mittlerweile vielleicht auf Temu.
Ja, okay, Boomer.
Du, wenn du...
Ja, ja, ich weiß. Ich meinte auch mich.
Ach so, na gut.
Genau, das gucken wir uns nicht näher an. Wir kommen hier noch an einer Anzeige vorbei zum neuen Megafun, dem Videospielmagazin, also ein Konsolenmagazin, wo es hier um Sonic und Super Mario geht und landen letztlich auf der Seite 92, dem Preview. Und da geht's um Hudsons neuestem Streich auf dem Amiga, um Yo-Jo.
Daran kann ich mich erinnern.
Ich mich auch.
Da hatte ich auch ein Poster von, das hing auch in meinem Zimmer. Ich fand den Namen voll cool.
Ja.
Ich fand, an die Figur kann ich mich kaum erinnern, aber das Spiel hatte echt schöne Grafik. Das sieht hier auch echt gut aus, finde ich.
Ja, schon.
Und ist halt ein Jump'n'Run der damaligen Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie schwer das war, ich weiß nicht mehr, wie weit ich gekommen bin, aber ich kann mich daran erinnern, ich habe es gespielt, mehr weiß ich nicht. Ja. Yo-Jo.
Geht mir da nicht anders. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es wirklich gespielt habe, aber ich kann mich ganz gut an den Charakter erinnern, an den Schriftzug und den Namen. Halt so ein kleiner, cooler Kerl, ne? Yo war ja auch so ein Wort damals irgendwie und ja.
Yo Stadtrand.
Genau. Yo Stadtrand. Dann geht's weiter im Preview. Wir haben Goal.
Meine Güte, da haben wir Goal auf dem Cover gehabt. Und dann haben sie das Cover für ein Preview gemacht?
Ja, habe ich mich auch gerade gewundert, ehrlich gesagt. Bisschen seltsam, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber Goal war damals, ich weiß nicht, wie ich das heute fände, wie kompliziert, weil der Ball nicht am Fuß klebt, wie schwer ich das heute fände. Aber damals, oh, ich habe das so gerne gespielt. Haben wir auch schon in der Fußballfolge ausgiebig drüber gesprochen.
Werden wir auch in der nächsten Fußballfolge wieder drüber sprechen, bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Wir sind in den letzten Zügen und kommen auf die Seite 95.
Ja.
Wehe, wenn der Kühnackel kommt.
Das hatten wir neulich schon mal.
Ja, genau. Das war dieser Eishockeyspieler oder Trainer oder weiß nicht mehr, der hier auch auf dem Cover des Eishockey-Managers drauf ist. Also Werbung für Eishockey-Manager von Software 2000. Und auf der Seite 96 geht's immer noch weiter mit der Preview. Max Design, Burn Time. Hast du da was zu sagen?
Das sagt mir was, aber vielleicht sagt es mir auch nur was, weil ich diese Ausgabe auch natürlich hatte.
Okay.
Ich kann es nicht sagen. Ich habe bei den Screenshots tatsächlich zuerst an Fallout gedacht. Also ans erste Fallout, was noch auch eine isometrische, also so eine Draufsicht hatte.
Ist ja auch so ein Endzeit-Szenario.
Genau, weil es halt auch so ein Endzeit-Szenario ist, richtig?
Ja.
Nee. Ich kenn's ansonsten, also da kann ich es tatsächlich mal wieder sagen, kenne ich.
Okay, also ich kenn's auch nur vom Hören sagen, hab's nicht gespielt, hab da auf jeden Fall ein Bild davon. Das ist so ein Cover mit einem Totenkopf und einer Weltkugel. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Soll ganz gut sein, man sieht's ja auch so ein bisschen an den Screenshots, so ganz typische Max-Design, 1869 Vibes, die hier hochkommen. Hier steht zumindest, das neue Spiel von Max-Design entpuppt sich als gelungene Handelsstrategie nix. So postapokalyptisch irgendwie. Vielleicht ganz nett.
Und dann haben wir hier Werbung in eigener Sache, nämlich für das Abo der Amiga Games. Und da kriegt man tatsächlich Desert Strike dazu.
Okay, cool.
Also per Zuzahlung von 39 Euro. Mark.
Ah.
Schon wieder, Mist. Ich würde doch 39 Euro zahlen. Eine neue Ausgabe von Desert Strike auf dem Amiga? Her damit.
Und du sparst sogar im Abo noch ein bisschen was, denn eine Ausgabe kostet hier nur 6,58 Mark anstatt 7.
Na guck.
Wir gehen weiter auf die nächste und vorletzte Seite.
Ja, da haben wir schon die Vorschau auf die Ausgabe 793. Da wird es um Blue Byte gehen, es wird um Goal gehen, es wird nochmal um Turrican 3 gehen und auch die Pop-Tops werden wieder angeteasert. Was ich ein bisschen komisch finde, das ist doch die erste Ausgabe, wo diese Rubrik überhaupt drin war.
Ja.
Und so überragend war das jetzt auch nicht, dass das hier so einer der Selling Points sein soll. Naja.
Ja, das stimmt. Aber hier ist ein schönes Bild zu sehen von Carsten Köper, der anscheinend in der nächsten Ausgabe kommentiert, dass es nichts Besseres als Amber Moon geben soll.
Da möchte ich ihm nicht unbedingt widersprechen. Also ich weiß nicht, ob es nichts Besseres gibt, aber es war schon überragend auf dem Amiga damals.
Auf jeden Fall überragender als sein Hemd, wie man hier auf dem Foto ganz gut sehen kann.
Lass doch mal seinen Modegeschmack in Ruhe. Er hat ja auch einen schönen Schnubbi, einen sehr hellen.
Ja gut, auf der wirklich vorletzten Seite haben wir dann noch ein bisschen Werbung für ein bisschen Technik. Da geht es um Festplatten und Speichererweiterung und so weiter. Alles, was ein Amiga braucht, wie hier steht.
Immer wieder schön, ne? Eine MTech-Festplatte mit 40 Megabyte für 599 Mark.
40 Megabyte, ne? Das ist wirklich crazy.
Das ist einfach unfassbar.
So, und bevor unser Zoom gleich ausgeht, denn wir gucken die ganze Zeit schon mit einem Auge auf die Batterieanzeige und es ist noch ein Balken, also es kann jederzeit passieren.
Ja, dann sind wir plötzlich weg.
Gehen ganz schnell auf die allerletzte Seite, beziehungsweise das Backcover, wenn man so will, mit einer Werbung, mit einer sehr, sehr schönen Werbung. It's time for a change. Werbung von Telion.
Ja, mit Hotline-Nummer.
Ja.
Täglich von 9 bis 17 Uhr.
Und drei Spielen in einem.
Vier.
Ach ja, stimmt, da ist ja noch der Airbus.
Der überhaupt nicht reinpasst.
Nee, aber wirklich so gar nicht. Also es sieht eh in der Komposition nicht so geil aus. Nee. Also jedes dieser Motive ist geil, inklusive des Logos, aber zusammen war das keine gute Idee. Wir haben hier zumindest Lionheart, wir haben No Second Prize, wir haben Airbus und was ist der Adler?
Dann müsste es Amber Star sein. Das hatten wir auch schon mal auf der Rückseite einer Amiga Games. Wir gucken einfach in der nächsten Amiga Games. Wir werden es herausfinden.
Ich finde auf jeden Fall, dass wir relativ viel wussten in dieser Ausgabe.
Ja, da können wir uns auf die Schulter klopfen. Also
da gab es ganz andere.
Ja, vor allen Dingen Joker. Nochmal Entschuldigung für die ganzen Joker-Ausgaben.
Ja, vielleicht hat sich auch keiner gemerkt, dass wir so ein bisschen antizyklisch schon wieder eine Amiga Games heute aufgenommen haben, nachdem wir ja schon beim letzten Mal eine Amiga Games besprochen haben. Aber wir haben mit dem Joker so ein bisschen was vor. Darum haben wir jetzt nochmal diese Amiga Games zwischengeschoben.
Genau, war ein schönes Heft. Tobi, du hast einen guten Einstand gehabt damals.
Ja, muss ich auch sagen. Hat mich auf jeden Fall geprägt, was die Spiele angeht da drin. Und ich gucke jetzt mal wieder mit einem Auge auf die Batterieanzeige. Wir sollten jetzt wirklich langsam zum Ende kommen.
Wir haben es ja auch mal wieder.
Genau. Dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, als euch zu danken, liebe Hörer, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Hat ja ein bisschen gedauert heute, haben uns Zeit gelassen. Wir kannten aber auch viel.
Ja, wir kannten viel mehr als sonst.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Gebt uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Lasst uns einen Kommentar da auf unserer Website www.ewiggestern.de oder findet uns auf einem der zahlreichen Social Media Kanäle.
Und wenn ihr uns so richtig toll findet, uns, die Retro Boys, uns ewig gestern, dann habt ihr seit kurzem die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Da sind wir jetzt auch vertreten und natürlich freuen wir uns riesig über jeden Unterstützer. Ein paar sind's mittlerweile. Wir machen aber immer noch miese mit dem Podcast. Bitte, liebe Hörer.
Ja, stellt euch jetzt ein erkranktes Robbenbaby vor, das ich auf dem Arm halte und streiche.
Ja, ja.
Das Geld braucht für Futter. Und
Tobi macht auch ganz, ganz doll Hundeaugen. Also nein, wenn ihr 3 Euro im Monat über habt, würden wir uns freuen. Wenn nicht, kein Problem. Wir machen genauso weiter wie bisher. Philippe würde an dieser Stelle vielleicht noch sagen, bleibt am Drücker. Und Tobi sagt, wir sehen uns in 14 Tagen, oder?
Wir sehen uns in 14 Tagen. Genauso würde ich sagen. Oder wir sehen uns am Drücker oder irgendwie so. Naja.
Wir hören uns in 14 Tagen. Sebo würde sagen, auf Wiedersehen. Ich habe euch gerade ein bisschen zusammengeschmissen.
Ich glaube, wir sollten mit dem Blick auf die Batterie jetzt wirklich zum Ende kommen.
Ja, auf jeden Fall. Wir hören uns in 14 Tagen.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Der Kampf um Arrakis.